Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Baywatch Berlin. Ich freue mich ganz persönlich, dass wir mal wieder eine der Ausgaben haben, wo ich ganz allein in einem Raum sitze und mir die beiden anderen nur vorstellen kann. Und das mache ich natürlich in einer idealisierten Form. Ich stelle mir die nicht so vor, wie die wirklich aussehen, sondern ich stelle mir eine idealisierte Form von Thomas vor und eine idealisierte Form von Jakob. Da seht ihr schon so aus, wie ihr in echt ausseht, aber ohne diese ganzen kleinen Unreinheiten und diese ganzen Ecken und Kanten, die euch zu echten Menschen machen. In meiner Vorstellung seht ihr aus wie so glatt gebügelte Manga-Charaktere, die natürlich orientiert sind an eurem echten Aussehen. Aber das macht für mich das Podcasten viel leichter, weil ich in so einer Art Fantasiewelt jetzt mit euch bin und das Gefühl habe, ich rede mit einer besseren Version von euch selbst, weil ich mir das alles so ein bisschen zurechtlügen kann, wie ihr wirklich seid.
Ja, das ist ein Mix aus Lieb und gleichzeitig eine Gemeinheit, die wir schon bemerkt haben, Klasi. Aber du bist ja, im Grunde für uns, bist du so ein bisschen wie der Wendler, der nicht nach Deutschland darf wegen seinen Steuerschulden.
So, wieso, wir winken gesagt, dir zu.
Alles. Ja, der bezahlt alles. So. Du bist in Kassel, er in Florida. Hallo. Mhm.
Ja, guten Tag. Genau, wir sitzen hier wieder morgens 9:30 zur besten Knobberszeit sitzen wir, also Schmidti und ich bei Klaas im Büro, haben hier uns am Campingtisch gemütlich gemacht und Klaas, du bist deinerseits in Kassel, dort wird gedreht.
Genau, ich bin hier in einem Nebengebäude von dem Hotel, in dem ich bin, in Kassel und ich bin hier in dem Raum, es ist eigentlich ganz schön, dass werde ich später nochmal fotografieren. Draußen sieht's so ein bisschen aus, weiß nicht, wer den Film Lichter von Andreas Dresen von Hans-Christian Schmidt gesehen hat, der weiß ungefähr, wie es hier aussieht. Hier sind so Matratzengeschäfte mit so Leuten, die da einfach nur so seit Stunden schon aus dem Fenster starren. Und so
also wie bei Harz aber herzlich von RTL 2, meinst du? Das mit dem Lichter?
Ja, so ein bisschen, genau.
So eine Tristesse.
Ja. Es ist nicht ganz so schön hier und so der graue, bisschen matschige Himmel passt dazu. Aber hier drin ist es schön. Die Sonne strahlt mir aus dem Herz. Und ich probiere hier mit meinem Optimismus die Stadt auch ein bisschen zu verschönern. Also ich probiere hier rumzulaufen und mit der Atmosphäre und dem Vibe, den ich versprühe, probiere ich hier so ein bisschen das graue Kassel in buntes, fröhliches Licht zu tauchen.
Du bist ja jetzt schon so lange in Kassel. Da frage ich mich echt, was passiert denn in der 11. Staffel Check? Wie lange kann man denn drehen? Das ist ja immer noch die zweite Staffel, oder? Meine letzte Woche oder vorher bist du da mal von links nach rechts gelaufen, hast du jetzt auch mal ein paar Sätze gesagt.
Nein, also es ist ja nicht so, dass wir hier wie bei Werner Herzog früher oder was weiß ich, Kinski irgendwie hier Fitzcarraldo-mäßig hier so ein Schiff über den Berg ziehen irgendwie und hier unser letztes Hemd geben, sondern ich bin natürlich hier ein ganz normaler 5-Tage-die-Woche-Dreh-Typ und so und am Wochenende habe ich schön frei und ich möchte auch nicht so früh aufstehen und trotzdem wird es ja recht früh dunkel im Winter und da braucht man eben ein paar Tage mehr. Das ist so eine Rentnerorganisation des Drehplans.
Kannst du mal einen Satz sagen, den du heute sagen wirst beim Drehen? Dann wissen die Leute, wenn die Folge bei Join sehen, wissen, ach, das war doch der legendäre Tag, an dem Folge 9 von Baywatch Berlin aufgezeichnet wurde.
Heute werde ich zum Beispiel sagen, die Victoria hat da überhaupt gar nichts mit zu tun. Ich mache das für Ertu, Harald und Ingrid, weil die nämlich durch die Kurzarbeit bald pleite sind. Und für Udo und mich wird's auch eng. Ja, und dann sagt meine Chefin zu mir, ob ich eigentlich gehirnamputiert sei.
Das ist ja auch so eine Superkraft von Klaas, ne? Du kannst ja wirklich Sachen auswendig lernen. Das ist unfassbar. Außer wenn du keinen Bock hast. Also wenn wir manchmal bei Halligalli irgendwie atemlos durch die Nacht singen wollten, dann hast du es nicht geschafft, dir die drei Zeilen vom Text zu merken. Aber nee, hier bücherweise so kannst du dir das auswendig lernen.
Ja, das kann ich dann aber auch nur so, dass praktisch ich behalte das ungefähr in so einem Kurzzeitspeicher für eine halbe Stunde. Also das, was ich jetzt heute machen muss, ist jetzt auch übersichtlich. Das weiß ich natürlich ein bisschen länger, aber ich weiß schon wieder, was nach Mittag ist, habe ich mir nicht angeguckt.
Aber ich kann es nur unterschreiben. Du kannst ja wirklich einmal draufglotzen auf dem Papier. Das will ich wirklich nochmal von notarieller Stelle bestätigen. Du guckst auf ein DIN A4-Blatt und dann weißt du alles. Und das ist kein Witz. Ich kenne auch wirklich keinen anderen Menschen, der sowas kann. Du guckst einmal drauf, dann weißt du das.
Das ist komischerweise die eine Sache, die mich da durchbringt. Man muss das ja nicht verstehen. Ich kann heute noch irgendwelche komischen Gedichte auswendig aus der Schule oder ich habe zum Beispiel einen Zauberspruch, den musste ich mal sagen, da habe ich Krabbat von Ottfried Preußler im Staatstheater Oldenburg für Kinder gespielt. Da war ich selber aber auch erst 14 Und da musste ich den Zauberspruch sagen, den ich bis heute kann. Merbo, Perosch, Andrebu, Myrosch, Mylosch, Tonlo, Merbo, Kuso, Ustu, Tenta, Slabo, Perlos, Lachalta, Malerbo. Den werde ich im Leben nicht mehr vergessen.
Und das ist übrigens auch der Folgentitel der heutigen Folge. Richtig schön leicht zu merken.
Klar, seid ihr schon in Karnevalsstimmung, Leute?
Ja, pass auf. Du guckst ja auf traurige Sachen, ne? Hier in deinem Kassel. Und ja, mir geht's ähnlich, weil, pass auf, der liebe Jakob, der trinkt gerade Wasser, ne? Aber der Jakob ist ja anfällig für Spleens. Und dein neuestes Ding ist gestern schon aufgefallen, da hat er nämlich einen Flat White getrunken und jetzt Wasser aus einer Müsli-Schale. Der feine Herr trinkt nicht mehr aus Tassen oder Gläsern, er trinkt aus so flachen Schalen, hält die mit beiden Armen wie in so einer Teewerbung und labt sich daran, wie ein junges Reh. Und damit geht er mir schon wieder so auf die Eier.
Die nur noch warmes Wasser trinkt, weil sie gehört hat, dass in Asien das alle machen und dass das das Beste ist für den Körper.
Ja, also das Ding ist ja, ich weiß noch genau, das war glaube ich im Jahr 2013, da sind wir von ZDF Neo mit unserem ganzen Klumpatsch, also auch der Sendung, gewechselt zu ProSieben. Und da hat jeder einen Spleen sich zulegen dürfen. Unser Kollege Thomas zum Beispiel hat beschlossen, dass er nie wieder mit jemandem anstößt. Was übrigens auch, da kann man vielleicht später noch zu kommen, zu einigen peinlichen Szenen geführt hat. Also erzähl ich jetzt kurz. Wir waren im Schwabbad, haben da den großen Halligalli-Badetag gemacht und am Ende kam die stolze Direktorin des Schwabbads, sie hatte uns ein kostenloses Buffet im Backstage-Raum hingestellt und wollte jetzt einmal anstoßen auf diesen Erfolg, Moment, dass das über die Bühne gegangen war.
Backstage-Raum war da, wo Sauna war, das heißt, ja, da war so Fingerfood zwischen so Fußpilzwannen.
Genau, aber das hatte die uns geschenkt und die wollte nun stolz mit mir und Thomas anstoßen, dass der ganze Schwabbadetag so reibungslos da abgelaufen ist und kam dann so, ja, also ich wollte jetzt hier nochmal anstoßen, danke Jungs, ganz lieb von euch, super gelaufen und dann ich so anstoß und Thomas so, nee, ich stoß nicht an. Was? ich wollte wirklich nur kurz anstoßen, jetzt darf er auch das Buffet öffnen und so, nee, ich stoß nicht an. Ich so, ja, der Thomas, stoßen wir mal schnell zu dritt an hier auf das Buffet. Und die so, ja genau, hier das Buffet ist damit auch eröffnet, Prost. Ich bin raus aus dem Anschlussbusiness. Ja, ich bin seit 2013 raus aus dem Anschlussbusiness. Und die Frau hat entgeistert geguckt. Thomas hat eisenhart sein Dogma durchgezogen, nicht mit irgendwem anzustoßen.
Da ist ja schon ganz Deutschland auf die Nüsse gegangen.
Ja, das stimmt, ja.
Aber das ist wirklich, wenn man so viel Zeit hat, sich solche kleinen Verrücktheiten zu überlegen, kann es einem ja sonst im Leben eigentlich nur gut gehen. Weil wenn man wirklich da schon angekommen ist, wenn man sagt, also ich bin in der Selbstoptimierungsaufgabe, bin ich jetzt da angelangt, dass ich diese Kleinigkeiten an mir verende, die jetzt nicht für jeden ersichtlich wirklich mich persönlich nach vorne bringen, aber die für mich wichtig sind. Also wenn ich da angekommen bin, dann heißt es eigentlich, dass man ein guter Mensch ist. Ich erinnere mich aber noch gut an das Buffet, was wir da im Hintergrund aufgebaut haben. Es war wirklich so in so einem Saunabereich, der so ein bisschen, naja, aussah, im Prinzip, wie ich mir das so vorstelle, in so einem FKK-Club. Ne? Da waren so ein paar Plastikpalmen aufgestellt und so ein bisschen Sauna und man hatte das Gefühl, wenn man sich hier dran lehnt, dann juckt es später an der Schulter. Und ich war vorgestern war ich auch in der Sauna und da hat einer probiert, so ein Gespräch mit mir anzufangen. Und das war irgendwie, fand ich ein bisschen cool.
Unerhört.
Nein, aber so ein Gespräch, ich habe das, soweit ich konnte, auch mitgemacht. Also ich fand das jetzt nicht unhöflich, aber ich habe mir so überlegt, wieso macht er das? Der kam dann so rein und ich habe Zeitung gelesen und dann kam da einer rein und setzte sich hin und dann drehte der schon immer so seine linke Schulter so und fasste sich da so hin, so aufmerksamkeitsheischend, so als müsste ich jetzt fragen, was hast du denn mit deiner Schulter gemacht? Ne? Habe ich aber nicht gefragt, weil ich Zeitung gelesen habe. Und irgendwann hat er gesagt, also ist doch komisch. Dann habe ich gesagt, was ist komisch? Naja, ich hatte einen Skiunfall hier an der Schulter und in der Sauna, wo es ja besser werden soll, da tut's weh. Wie kommt denn das? Und dann hat er von mir erwartet, dass ich ihm jetzt erkläre, was mit seiner Schulter kaputt ist. Völlig ungeachtet dessen, dass wir da nackt in der Sauna saßen und uns ja auch nicht kennen und mir es im Prinzip egal ist, ob er einen Skiunfall hatte.
Du hast immer so geile Geschichten in der Sauna, ne? Da gab's doch schon mal so einen Vorfall. Willst du das mal erzählen, Klasi?
Ja, das ist schon.
Ja, du wirst nicht müde, trotzdem immer wieder reinzugehen. Nach einer einzigen Sache, die du da erlebt hast, würde ich schon nie wieder in die Sauna gehen. Aber nein, feine Herr.
Hau doch mal einen raus.
Na gut, ich erzähl's noch einmal. Ein letztes Mal, und dann soll die Saunageschichte für immer verstummen.
Jetzt in Archiven, bei der Kassettenrekord auf Aufnahme drücken.
Also, ich war mal, es ist viele Jahre her, war ich mal in einer so einer ganz normalen öffentlichen Sauna in Köln, in so einem Thermalbad. Und da dachte ich mir zum ersten Mal, oh, jetzt machst du mal hier so einen Aufguss mit. Mal gucken, was die Leute da irgendwie dran finden. Das muss ja wohl irgendwie ganz gut sein. Und ich finde es auch nach wie vor gut, ne? Man kann den Körper einmal so komplett an und wieder ausstellen und irgendwie macht das was mit einem und es ist ja auch nicht schlecht. Und dann saß ich da und dann, bis sich dann die Sauna gefüllt hat zum Aufguss, zur Aufgusszeit, saß ich schon relativ früh drin, was natürlich ein Fehler ist, weil da drin ist es ja dann schon heiß und dann wurden es immer mehr Leute und mehr Leute und ich saß ganz oben links in der Ecke und in der Mitte war der Ofen und ich war wirklich so eingeklemmt zwischen anderen Leuten, ganz hinten, weit weg von der Tür und als dann alle drin waren, war mir im Prinzip schon zu heiß. Also als es losging, als der Typ mit dem Eimer reinkam und gesagt hat, Hallöchen, jetzt gibt's hier Aufguss. In dem Moment wollte ich eigentlich schon wieder raus. Aber das Schlimmste, was man machen kann, gerade bei eingefleischten Saunafans, ist natürlich während oder direkt vor einem Aufguss die Tür aufzureißen. Dann wird man mit den heißen Saunasteinen beworfen. Und deswegen dachte ich mir, alles klar, du ziehst das jetzt einfach durch, das kann ja nicht so lange gehen. Dann war das aber noch ein besonderer Aufguss, ein sogenannter Honig-Salz-Aufguss. Da sollte man also seinen Körper mit Honig und Salz einschmieren, weil das offenbar irgendeine Wirkung hat, die dann am Ende toll ist und man sieht danach
schmeckt
aus
lecker.
Palina. Und dann dachte ich mir, gut, dann mache ich das jetzt hier. Und dann schmierten sich also alle mit Honig ein und so weiter. Dann habe ich diesen Aufguss hart durchgezogen, bis zum geht nicht mehr. Und dann in dem Moment, wo der Typ gesagt hat, jetzt war's das mit dem Aufguss, herzlichen Dank, dachte ich mir, bevor jetzt alle aufspringen und raus wollen und sich eine Schlange bildet und ich noch viel länger hier bleiben muss in dieser Sauna, springe ich jetzt als Erster auf, probiere mich mit Entschuldigung einmal so durchzuschlängeln und gehe als Erster durch die Tür und bin dann wieder in der Freiheit und in der kalten Luft. Das habe ich natürlich ein bisschen hektisch gemacht, nackt wie ich war, bin dann wegen der Glitschigkeit und dem Honig, der überall auf den Bänken war, ausgerutscht und bin über die zwei Reihen vor mir drüber gefallen, nackt wie ich war und habe mich also mit Honig und Salz eingeschmiert, auf den anderen abgerieben und bin dann in der Mitte von diesem Ding, wo dieser Ofen stand, unten vorm Ofen in so einer Y-Haltung zum Liegen gekommen. Und ich lag dann da und dachte, was mache ich denn jetzt? Ne? Und alle haben auf mich geschaut natürlich. Bin ich aufgestanden, habe mich verbeugt, dann gab es Applaus. Und dann bin ich rausgegangen.
Scheiße.
Und dann bin ich auch direkt in die Umkleide und bin direkt nach Hause gegangen. Und bin da auch nie wieder hingegangen.
Dieses Thermalbad. Das ist wirklich ein Albtraum, ey.
Aber klar, ich habe kürzlich auch eine Sauna-Story erlebt, die ich so noch nie nicht erzählt habe, aber ich würde sie jetzt auch anbieten, um deine Scham. Die ist auch nicht ohne. Und zwar war ich in einem Wellnesshotel und ich bin auch noch Sauna-Anfänger. Also ich mache das jetzt auch erst seit kurzer Zeit irgendwie, dass ich mich da so langsam rantaste. Und ich denke mir auch.
Wusste ich nicht mal.
Doch. Jedes Mal, wenn so Aufguss ist, denke ich mir, uiuiui, das ist nichts für mich. Und dann muss ich auch relativ schnell wieder raus und ich schaffe maximal so einen Durchgang Sauna und. Aber.
Hast du da T-Shirt an eigentlich? Hast du immer T-Shirt an?
Nee, ja, ich habe oft T-Shirts an, das stimmt, aber in der Sauna
beim
nicht.
Beim Schwimmen hast du manchmal T-Shirt an. Das ist auch so eine Eigenheit von dir.
Kann ich jetzt mal meine Story erzählen?
Ja.
So, ich bin also in diesem Wellnesshotel und da ist ein riesiger Saunabereich. Ich probiere mittags da die Sauna zu machen, es funktioniert nicht. Es ist mir eigentlich viel zu heiß. Am Abend, nach dem Abendessen, dachte ich mir so, Mensch, jetzt probierst du es nochmal, ne? Dann gehst du in den Saunabereich und das Geile ist, es war kein Betrieb mehr da und so und ich leg mich in die finnische Sauna rein, entkleide mich, entblöße mich, kein T-Shirt an, leg mich auf die Pritsche und denk mir so, Alter, jetzt geht's richtig geil. Es ist richtig geil, es funktioniert, du hast dich dran gewöhnt, der Körper hat sich schon dran gewöhnt an Saunieren, geil. Und ich lieg da so eine halbe Stunde und es wird auf und auf einmal kommt eine Putzfrau rein. Und die meinte so, nix Betrieb, es ist halt schon, also da war wirklich der ganze Saunabetrieb schon seit 2 Stunden geschlossen. Und ich bin da in diesen Bereich rein, die Tür war offen, weil die Putzfrau oder die Reinigungsbedienstete da drin war. Und dann lag ich da auf dieser Sauna und hab mich gefreut, wie geil ich da abschwitze.
Weil dann kommt die rein, du bist in eine kalte Sauna gegangen, in der Annahme, die Sauna hätte 95 Grad.
Jawohl. Und ich hab gedacht, Mann, was bist du für ein Hero geworden, ey. Und das ist so peinlich. Man erwartet ja alle, aber es kommen ja, normalerweise kommen ja andere Nackte in die Sauna. Aber da, wenn eine voll angezogene Reinigungskraft da in die Sauna kommt, nicht da rauszerrt.
Ne? Meinst du, die hat gedacht, du bist ja ein Sittenstrolch?
Da war auf jeden Fall was los. Also ich hab schon gedacht, das war...
Du bist eigentlich in die Sauna gegangen wie ein Pantomime.
Ja, Fake-Sauna.
Aber ich
hast
will,
du getan, als wäre es heiß. Ja.
Ich will mich nochmal über diese Leute aufregen, die du eben beschrieben hast, Klaas, diesen Schultertyp. Es sind so Leute, die kommen in so einen sozialen Raum, also an einen Esstisch oder in irgendeinen Raum rein und die wollen dann was, die deuten dann was an, um gefragt zu werden. Und das kann ich auch nicht ab. Wie dein Schultertyp, ne? Die sagen, kommen so in einen Raum und sagen so, oh, das war eine Odyssee. Und dann ist es wirklich mein größter Sport, dann überhaupt nicht nachzufragen. Oder jemand ja kommt so, oh, das war knapp, ey, hui. Dann sage ich so nix. Ja, naja, scheint was knapp gewesen zu sein. Will ich nicht weiter nachfragen.
Komm nochmal vorbei, wenn du eine Story ja hast.
Ja. Ja, aber was ich eigentlich auch gut finde, wenn jetzt nichts los ist in der Sauna zum Beispiel, also man merkt ja manchmal auch seine, so manchmal hat man ja so Charakterzüge, die eigentlich so ein bisschen kindermäßig sind, ne? Dass man so anfängt, dann sowas auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob das Frauen auch haben oder so, ob das irgendwann nachlässt, aber zumindest ich habe das immer noch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz alleine bin in so einer Sauna und ich auch weiß, hier ist keiner und so, dann fange ich an, da rum zu experimentieren mit Hitze. Also dann mache ich halt viel zu viel Aufguss und so. Und es kommt dann schon mal vor, dass wirklich 110 Grad sind in der Sauna und ich das kaum noch aushalte und ich wirklich kurz vor ohnmächtig bin. Und dann lehne ich mich manchmal schon so an die Saunatür, dass ich denke, wenn ich jetzt ohnmächtig werde, dann geht die automatisch nach außen auf. Und ich liege dann wenigstens im Kalten, wenn ich gefunden werde.
So ist das gedacht.
Ja, es so gibt ja wirklich immer wieder so Saunatote, ne? Die dann so, so wie der so ein halbes Hähnchen da in der Sauna am nächsten Morgen gefunden wurden. Ne?
Der Sauna-Weltmeister ist beim Weltrekordversuch, also deswegen hat er dann wahrscheinlich einen unschlagbaren Sauna-Weltrekord, der ist da hops gegangen.
Oh, und der ist einfach verbrannt, ne? Wie so ein Grillhähnchen.
Ja, ne, wie so eine Rosine, ist einfach so die Luft und das Wasser rausgegangen.
Ich möchte mit euch über die Meldung der Woche sprechen. Ich meine, da gibt's ja gar keine Frage. Es gab ein Thema die Woche, wir haben es jetzt Donnerstagmorgen, es hat alle Schlagzeilen dominiert. Jede Nachrichtensendung kam nicht dran vorbei. Möchte hier mal einen Artikel stellvertretend zitieren. Überschrift war selbstverständlich Eiertanz um den Hoden von Zuchtmops Xavier.
Ja. Yeah.
Das ist ein brisanter Fall, der Deutschland spaltet wie kein zweiter, der letztendlich auch, und da nehme ich vielleicht so ein bisschen das Finale vorweg, jetzt vor dem Bundesgerichtshof ziehen wird, um dort final Folgendes zu klären. Hier ist ein Kläger, der sich darüber aufregt, dass Zuchtmops Xavier den ersten Preis bei einem Mops-Wettbewerb in Nordrhein-Westfalen gewonnen hat. Und das, obwohl er sich sicher ist, dass er gesehen hat, dass Zuchtmops Xavier im Hodensack nur einen einzigen Hoden vorzuweisen hat. Jetzt nochmal für Leute, die jetzt keine Mops-Experten sind. Also normalerweise hat so ein männlicher Mops 2 Hoden. Und hier muss ich jetzt also auch wie der Kläger aus dem Statuten zum Mops-Preis zitieren, auf die er sich hier mit seiner Klage beruft. Ein Verstoß gegen die Statuten des Deutschen Mops-Clubs und des Dachverbands der Hundezüchter liegt hier vor, denn Rüden müssen 2 offensichtlich normal entwickelte Hoden aufweisen, die sich vollständig im Hodensack befinden, heißt es im Zuchtregelwerk Standard Nummer 253. Uwe Flair,
ganz kurz,
will jetzt ganz kurz noch den Mops.
Was hat Flair jetzt damit
zu tun? Der Mann heißt Uwe Flair, der Kläger heißt Uwe Flair und er wollte den Mops gerichtlich dazu verpflichten, Xavier von einem Tierarzt auf seine Männlichkeit hin untersuchen zu lassen. War hier allerdings erfolglos. Er sagt, Xavier hat schon viele Preise geholt und gesunde Nachkommen gezeugt. Er hat auch die Zuchtfähigkeitsprüfung bestanden. Mit ihm ist alles in Ordnung. Sagt nicht er, sondern sagen die Anwälte vom Mops Club. Also hier ist wirklich ein Fall, wie er in der deutschen Rechtsgeschichte eigentlich beispiellos ist. Ich fordere, und ich hoffe, ihr schließt euch mir an, dass wir als Baywatch Berlin geschlossen hinter Uwe Flair stehen und auch wir nicht hinnehmen können, dass ein Mops, der mutmaßlich eventuell nur einen Hoden aufweist, den ersten Platz beim Mops-Zucht-Wettbewerb kriegen kann. Wir fordern ja nichts anderes, als dass ein Arzt, den Hodensack von Xavier genauestens untersucht und mit einer praktisch manuellen Prüfung nachweist, dass hier zwei, und das ist jetzt mir auch sehr wichtig, gleichsam gut entwickelte Hoden aufzufinden.
Lieber Jakob,
ist das eine Petition für das Olympiastadion? Könnte man das da anbringen?
Ja, das können wir wirklich mal. Also, liebe Charlotte Roche, also ich würde gerne mit dieser Nummer, die mich wirklich auch vor Wut und in die Verzweiflung treibt und mich nachts nicht schlafen lässt, mit dieser Nummer würde ich da gerne auftreten. Ich würde eine PowerPoint machen. Wir alle, ich würde zum Beispiel dann normal entwickelte Mopshoden zeigen, würde dann zeigen, was hier der grauenhafte Verdacht ist. Vielleicht können wir auch die Ikone der Mopshodenverklagerei Uwe Flair zu Wort kommen lassen, dass auch er nochmal persönlich schildert, was er da mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Und jeder wird merken, dass Uwe Flair absolut beieinander ist und wird uns recht geben.
Also ich möchte euch jetzt wirklich dafür,
dass ihr dieser Kampagne beitretet.
Ich habe große Angst, Jakob, dass wir da wirklich, sagen wir mal, so ein bisschen so einen Stein lostreten und eine Lawine ins Rollen bringen und am Ende kommt raus, dass der einfach bloß einen Wanderhoden hat.
Aber
der ziellos im Körper umherirrt.
Ja, das ist gut möglich, aber dann müsste der erste Preis aberkannt werden. Und ich will ja auch diese ganzen Witze nicht mehr hören. Das ist hier im Podcast, wir haben eine Verantwortung, Klaas. Uns hören Leute. Wir müssen diese Fläche nutzen und wir müssen ja auch mal ruhig politischer werden. Wir haben hier eine Pflicht, wir können nicht nur Kacke labern ins Mikrofon. Uns hören Leute und die können hier mitmachen bei der Nummer. Hier ist ein einzigartiger Skandal in Deutschland. In Deutschland ist ein Skandal, Klaas. Und da ist ein Mops, der läuft rum mit einem ersten Preis, den er wahrlich nicht verdient hat, weil der Verdacht naheliegt, dass er einhodig zu diesem Preis gekommen ist. Und das kann keiner wollen, Klaas.
Ich habe eine artverwandte Frage.
Ja.
Zum Thema. Also ich glaube, deine Nachricht ist angekommen. Jetzt, um das kurz abzuschließen, um auch würdig dem Ganzen so einen Punkt zu verleihen, ja. Deine Nachricht ist angekommen, Deutschland ist aufgerüttelt, es ist ein sogenannter Ruck durch Deutschland gegangen und ich glaube, es sind nicht nur Mopsbesitzer, sondern auch ganz normale Zivilisten sind jetzt aufgeschreckt und haben gesagt, Moment mal, das ist ein Wendepunkt in der deutschen Demokratie, ja. Das darf nicht sein.
Wer jetzt nicht in eine Partei eintritt, so. Der hat einen Schuss nicht gehört.
So sieht's aus, so, pass auf. Wir haben, aber ich habe eine artverwandte Frage und ich möchte von euch mal wissen, wie das ist, damit ich mich nicht irgendwo anders blamiere. Wir haben manchmal in der Firma, sowohl bei Namen als auch bei Bezeichnungen für bestimmte Sachen, haben wir bei uns in der Florida so ein eigenes Vokabular. Und das ist irgendwann dann so im Alltag, geht das so über. Also gerade Namen von Leuten oder Bezeichnungen für Gegenstände, dass man nicht mehr weiß, heißen die jetzt wirklich so oder heißt diese Sache wirklich so? Ist das branchenüblich oder haben wir uns das irgendwann mal ausgedacht? Und wenn man dann woanders ist, muss man aufpassen, dass man die Leute halt beim richtigen Namen nennt, zum Beispiel, oder dass man auch die Gegenstände so bezeichnet, wie sie heißen.
Ich weiß, was du meinst, ja.
So, wir haben in mehreren Studios von uns, haben wir so auf der Bühne praktisch, ne, auf dem Shiny Floor, gibt es nochmal eine kleine Erhöhung. Auf dieser Erhöhung steht manchmal ein Schreibtisch, manchmal ein paar Stühle und so. Das ist praktisch wie so eine Bühne auf der Bühne, die so ebenerdig ist. Ne? Und das ist ein kleines Podest, das kann man rein und rausrollen. Und das wird seit vielen Jahren bei uns mit einer großen Selbstverständlichkeit das Katzenarschloch genannt. Ich habe nun Angst, dass wenn ich irgendwo anders bei einer Produktion bin, jetzt bin ich zum Beispiel bei Klein gegen Groß jetzt zunächst. Ne? So, und da sind also Prominente, die treten da gegen Kinder an und so weiter. Und ich bin einer von den Prominenten und ich möchte dann da nicht in der Probe neben Kai Pflaume stehen, der dann da noch so cool im Jogginganzug noch ein bisschen rumprobt. Und dann sage ich zu dem so ganz professionell und routiniert, sage ich dann zu dem zum Beispiel, ja, Kai, kein Problem, also dann gehe ich da rüber, dann treffe ich da das Kind, dann ist da die Aufgabe, hier stehen die Kameras und dann stelle ich mich einfach aufs Katzenarschloch und warte.
Mit dem Kind zusammen.
Mit dem Kind zusammen. Kai, und dann möchte ich, dass Kai im Idealfall sagt, ja, ja klar, Katzenarschloch ist hier und alles ist gut.
Also
cool.
Wir können dich beruhigen, das ist branchenweit als Katzenarschloch bekannt. Absolut. Also
das
mach
ist
das.
Nix, das ist ja auch nur einfach ein Terminus, den wir übernommen haben, der Zuge der Professionalisierung. Und wenn du sagst, Kai, sag mal, steht das Kind schon auf dem Katzenarschloch und macht dann hier Mikado? Oder sollen wir direkt beide zusammen reinkommen? Aber übrigens, kennt ihr denn die echte Entstehungsgeschichte des Wortes? Ist euch noch, nee. Naja, dieses, es ist ja so ein komisches Hexagon oder sowas, ne? Es ist irgendwie so eine geometrische Form, da steht halt, Waligalli stand da der Schreibtisch drauf, jetzt bei Leitner Berlin genauso. Und das heißt tatsächlich in der Branche Pudding. Mhm. Und da haben wir uns immer so drüber aufgeregt, weil das hat alles mit allem was zu tun, aber nur nicht mit einem Pudding. Und dann hat irgendwer mal gesagt, ja, dann kannst du auch gleich Katzenarschloch heißen, weil es hat damit auch nichts zu tun und klingt witziger. Und so hat sich das dann wirklich verselbstständigt und tatsächlich sogar in so einen offiziellen, rein technischen Briefings an. So eine Sendung besteht ja aus Licht und Kamera und tausend Leute kriegen da so Briefings, wo was geschehen soll. Steht wirklich, Klaas besteigt das Katzenarschloch, verkündet dies, das und jenes. Bitte mehr Licht auf dem Katzenarschloch. Wir sehen Klaas kaum. Also es ist völlig, hat sich völlig versetzt.
Der Schalt ist durch die Bavaria. Bitte mehr Licht auf dem Katzenarschloch.
Ähnlich ja auch bei Hans-Dietrich Rangel.
Nee, ich glaube auch wirklich, wenn jetzt gerade wir zum Beispiel zu Bavaria gehen, die ja normalerweise mit uns jetzt in den vergangenen Jahren noch nicht so viel gearbeitet haben. Wir sind da also verhältnismäßig neu noch und so. Und ich glaube ja, dass wenn da jetzt ein neuer Mitarbeiter einfach so durch die Halle läuft, während wir da proben und da hört man dann über die Studiobeschallung aus der Regie oder von irgendwem anders, ja, ja, ein bisschen Licht aufs Katzenarschloch und die wissen, das ist eine Joko und Klaas Show, die hinterfragen das ja gar nicht. Nee. Die denken halt, ja, da werden die wohl eine Katze haben, die da jetzt ausgeleuchtet wird. Und ich meine, guck mal, wir haben wirklich schon, und das ist jetzt nicht ausgedacht, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, dass Joko vor mir saß, eine ausgestopfte, tote Katze in der Hand hatte und im Popo von dieser Katze steckte eine Flöte und auf dieser Flöte hat er ein Lied gespielt. Und das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie zusammenreime aus irgendeinem, weil ich Fieber hatte vor kurzem und mir dann so, hab ich einen Mist geträumt, sondern das ist in echt passiert.
Und das hat er dann später nochmal bei Aushalten nicht lachen gemacht im Fernsehen.
Genau. Und dann habe ich gesagt, die Nummer, das machen wir im Fernsehen. Und dann hat er das im Grill Royal wieder unter den Tisch gebracht.
Aber so ähnlich ist ja auch passiert bei Hans-Dietrich Rangel. Ich hoffe, ihr erinnert euch.
Ja, natürlich.
Hans-Dietrich Rangel ist der Mann, der eigentlich alles spricht, was gesprochen werden muss bei Halligalli, auch jetzt bei Late Night Berlin, hat so eine ganz spezielle märchenartige Stimme, ne? Und das eine der ersten Sachen, die er, glaube ich, gesprochen hat, war diese Bewegung, das Rangeln. Ne, da ging es ja darum, man soll mal wieder sich mit fremden Leuten auf der Straße balgen, damit da so kindliche Gefühle zurückkommen. Und das alles würde ja der Gesellschaft sicherlich gut tun. Und das hat er gesprochen. Und irgendwie hat sich dann verselbstständigt, dass der Typ Hans-Dietrich Rangel heißt und unser Kater Christoph, dem war nicht klar, dass der in Wirklichkeit Rainer Gerlach heißt, also wirklich gar nichts mit diesem Namen zu tun hat und der hatte vertont, ging dann einen langen Flur runter an den Schnitten vorbei und dann fehlte aber doch noch ein Satz und ist Christoph ihm hinterhergelaufen und hat gerufen, Herr Rangel, es fehlt noch ein Satz und der Typ hat sich nicht umgedreht, ist nach Hause gegangen.
Ja, das, genau, ja, den Hans-Dietrich Rangel gibt es. Und dann habe ich letztens, sollte ich in ein Tonstudio gehen, bei uns um die Ecke, wo ich dann ab und zu mal was einsingen muss und so. Und da haben wir dann also auch, sagen wir mal, freundschaftlich verbundene Kollegen, die da im Tonstudio sitzen und diese Sachen machen, die normalerweise also richtige Musik machen. Und ab und zu komme ich da hin und mache irgendwelchen Scheiß. Und das machen die für uns gerne mit. Haben übrigens auch die Anfangsmusik gemacht für Baywatch Berlin hier und so. Und die heißen, Simon und Rudi. Nein, die heißen Simon und Rudi. Ja,
natürlich.
So, das kann man sagen. Aber wir haben irgendwann angefangen, aus Einfachheitsgründen sie Timon und Pumba zu nennen. Und es haben irgendwann angefangen, Praktikanten das zu übernehmen, die also neu anfingen und gar nicht erst mit Simon und Rudi mit den Namen in Kontakt kamen, sondern sofort mit Timon und Pumba da eingeweiht wurden und gesagt haben, jetzt geht Klaas rüber zu Timon und Pumba. Und dann kriege ich also eine Mail mit einer offiziellen Dispo, wo ich hin soll. Und da steht dann 8:45, bitte einsingen bei Timon und Pumba im Studio. Und dass jemand einfach so übernimmt, ohne zu denken, das ist ja kurios, dass die genauso klingen wie diese Hakuna Matata-Typen. Naja.
Ach ja.
Ja, gibt's denn noch Exzentriken, die ihr euch für dieses Jahr vornehmen wollt? Also wie gesagt, ich trinke jetzt, ich werde zwei Sachen, habe ich jetzt nur eingeführt, ich gebe nur noch die linke Hand zum guten Tag sagen und ich trinke nur noch aus ganz flachen Schalen Flat White, muss flat getrunken werden und Wasser muss auch flach getrunken werden.
Ich verstehe nicht den Zwang, dass man sich unbedingt sowas Saudummes so aneignen will. Was ist das? Was macht euch da, was bewegt euch da, Jakob?
Nein, es gibt manchmal Sachen, die sind sinnvoll. Also zum Beispiel eine neue Sache, die ich mir jetzt ausgedacht habe, man soll ja nicht mehr in die Hand niesen, weil man damit Leute ansteckt. Ne?
Ja.
Und deswegen, ich niese jetzt nur noch aus Sicherheitsgründen in die Kniebeuge.
In die Kniebeuge.
In die Kniebeuge niest ich. Also. Das ist besser, als wenn man in die Hand niest.
Du bist ja auch so ein elastischer Typ, dem das ganz leicht fällt dann, ne?
Ich niese und wenn man sich dran gewöhnt, ne, manchmal sieht man es ja nicht kommen und dann ist es schon raus, ja. Aber manchmal weiß man, kündigt sich das an, dann guckt man in die Sonne oder in so eine helle Lampe, damit es dann rauskommt, ne? Und in der Zeit mittlerweile bereite ich mich einfach darauf vor und niese in die Kniebeuge, damit ich keine anderen Leute anstecke, weil da fasst selten einer an.
Also wirklich, also toll, wie du dich in den Dienst der Gesellschaft stellst. Also gerade in Zeiten von Corona würde ich mich freuen,
wenn wir alle in die Kniebeuge niesen würden, dann wird es wahrscheinlich viel weniger Viruserkrankungen geben.
Dürfte man auch bei Kollegen oder Partnerinnen in die Kniebeuge niesen, wenn man praktisch nicht so elastisch ist wie du? Frage jetzt mal für einen Freund.
Wenn man sich da abspricht, also wenn ihr beiden jetzt sagt, ihr seid jetzt zum Beispiel Nies-Buddies.
Ja, okay, ja.
Und ihr sagt, wir könnten ja, sagen wir, in der Firma könnte man sagen, jeder sucht sich jetzt einen Nies-Buddy. So, gerade so die nicht so gelenkig sind, wie Jakob.
Ja.
Und dann hat man so seinen Nies-Buddy und mit dem kann man sich dann praktisch in so einer Art schnell in so einer 69 auf den Boden legen.
Ja, natürlich.
Und dem dann praktisch von hinten in die Knie niesen.
Aber warum macht man das liegend nochmal?
Weil es einfacher ist, als wenn man...
Du willst ja nicht vor deinem Kollegen auf die Knie gehen.
Ja, das stimmt.
Wenn sich beide hinlegen, also ich meine, es müsste ein Riesenzufall sein, dass beide gleichzeitig niesen müssten, ja, dann könnte man sich doch wie so
ein umgedrehtes
S, könnte man sich doch so zu ja, genau, könnte man ja sich so zusammen... Also ich finde, Human Centipede des Niesens.
Ja, das klingt sehr gut. Also vielleicht kann jemand unserer Hörer das so mal als Piktogramm darstellen, dann würden wir das wiederum teilen, damit es praktisch in die Welt entlassen wird, weil wir können nicht Photoshop. Sorry Leute, wir können echt nicht Photoshop, aber ihr könnt sowas, macht doch mal so ein heißes Piktogramm, ist doch so ein, ne? Ampel ist auch Piktogramm, ne?
Das hat auch was Gutes, das geht raus an die Schmittis da draußen. Ihr könnt aufhören, mich in Badehosen oder in Unterhosen zu photoshoppen.
Aber nicht, was mich am
meisten interessiert. Ich krieg das bitte Fotos aufhören gerne damit.
Ich krieg das gerne. Gerade Schmitti nackt in der Sauna und die Putzkraft kommt rein. Das würde ich gerne nochmal sehen. Also wenn er mir das schicken will, bin ich sehr dankbar drüber.
Bei den Schmittis muss man nur immer gucken, wenn wir da jetzt praktisch so Bearbeitungen bestellen jetzt bei denen eigentlich schon, so Photoshop-Arbeiten bestellen, muss man
nee, machen wir gucken, ja nicht, das hast du ja falsch verstanden.
Nee, da ist eine Bestellung.
Das bei den Schmittis ist immer nur ganz wichtig, dass die auch beide Zeit haben in der Woche.
Übrigens, sie haben aber Zeit, Klaas, ich weiß nicht, wie es in deinem Instagram-Postfach aussieht, aber mich massivst zu beschimpfen und damit eigentlich auch dich, Klaas, dass wir schon lange, lange nicht mehr Schmittis Technik-Ecke einberufen haben. Ist ja klar, dass Schmitti nicht danach fragt, aber das gehört ja mit zum Konzept. Ich würde sagen,
hau rein.
Es fall
den Hobel ab.
Zeit für
Dabbeln, Fummeln, Ausprobieren. Thomas Technik-Ecke. Hier ist viel was dabei.
Klaas, ich stell's mir heute so ein bisschen vor wie bei diesen Sendungen Hier ab 4 oder so. Kannst du mal wie so ein Hier ab 4 MDR-Moderator jetzt Schmitti im Studio begrüßen und ihn dann fragen, was er wieder Neues hat?
Das kann ich machen, aber das kann ich eher so machen, als wäre ich so beim ARD-Buffet und jetzt kommt hier so Schmitti, der so Blumenexperte
ist. Ja, sehr
ist,
gut,
so Frühlingsgestecke macht oder einen tollen Osterkranz.
Ja, sehr gut.
Dann sage ich so, und jetzt kommen wir mal wieder hier rüber. Jetzt haben wir hier den Thomas mal wieder da. Das ist unser Technik-Nerd, sagen wir hier, ne? Der natürlich auch sich immer mal wieder freut. Einmal die Woche kommt er aus unseren Redaktionsräumen raus und hier einmal an die Luft. Na, Thomas, wie geht's dir? Alles klar. Jetzt sind wir natürlich gespannt, ja? Du bist ja wie unsere kleine Funkausstellung, ne? Funkausstellung ist nur einmal im Jahr. Thomas mit der Technik-Ecke ist jede Woche. Und jetzt freuen wir uns wirklich ganz doll daraus, dass du uns mal so einen kleinen Blick durch Schlüsselloch der modernen Welt in die Zukunft gibst. Was gibt's denn Neues? Wo kann man Batterien reinstecken? Was hat ein Netzstecker? Ne? Wo ist richtig Ohm und Watt und Ampere-mäßig wieder was los bei dir?
Sag mal, komm.
Wo ist Ampere-mäßig wieder was los bei mir?
Das gefällt mir.
Was machen?
Als würde man Technik nur kaufen und sich überlegt, ey, ich habe ein paar neue Batterien da. Wo kann ich die denn mal reinjagen? Am Anfang war die Batterie.
Oh Leute, ich habe wirklich gedacht, ihr habt es vergessen. Ne? Ich habe wirklich gedacht, ihr habt es vergessen. Alle reden davon, von dem Tabubruch der FDP, dass sie mit der AfD da rumhantiert. Ne? Ich sage, ich will nicht in einem Land leben, in der Leute nach der Technik-Ecke fragen.
Ja, so ist es. Und beides ist die Wirklichkeit.
Beides ist.
Aber Leute, ich habe tatsächlich was. Aber das ist eher, es ist kein Tipp, sondern es ist ein Hilferuf. Also ich krieg auch wahnsinnig viele Zuschriften zu der Technik-Ecke und vielen Dank. Ich habe diesmal wirklich einen Hilfeschrei. Und zwar folgendes, ich bin auf der Suche gerade nach einer Wohnung und ich habe eigentlich meine Traumwohnung gefunden.
Oh.
Die ist richtig geil und ich überlege, da umzuziehen. Ein Problem. Gegenüber des Platzes, an dem zwangsläufig die Couch stehen muss, die Wohnzimmercouch, ist sehr viel Glas, Boden, tiefe Fenster. Und das Problem ist, da ist eine Wand von 1,40 Meter Breite.
Ich weiß, wo du hin willst.
Ja, ich ahne auch das Problem.
So. Jeder vernünftige Fernseher, der was auf sich hält,
absolut,
ist 65 Zoll lang. Und damit
7 Meter lang.
Und damit 1,45 breit.
Ach, ist es so? Es sind nur 5 Zentimeter, die.
Es sind 5 Zentimeter, die aber ins Glas ragen würden. Das heißt, ich habe ein Wohnzimmer, das zu klein ist für einen Fernseher, der irgendwas taugt.
Kannst du dich nehmen, die Bude?
Nee, ne?
Willst du rausglotzen oder Fernsehen, Schmidt? Jetzt mal im Ernst, ne?
Jetzt machst du das auf so einem Gag-Level. Aber ich bin wirklich am Überlegen, die Wohnung sausen zu lassen, weil mein Fernseher da nicht einen Platz hat. Ich muss das auch so ganz erbärmlich in eine Ecke drängen dann. Dann hängt der da in so einer Ecke rum. Ich kann keine Boxen daneben stellen.
Oh, stimmt, die Boxen gehen da auch nicht.
Ich kann mein ganzes 9.2-System kann ich in den Müll kloppen oder muss es hier in der Firma verlosen und muss stattdessen so eine erbärmliche Soundbar.
Also Schmidti, wenn die Boxen weg sollen, dann würde ich die eher dem Cineplex hier um die Ecke anbieten und nicht der Firma. Also ne, die können damit richtig was an. Die machen da Saal 7 mit auf. Deswegen jetzt mal ganz ruhig. Ich sehe, dass du in einem Ausnahmezustand bist.
Könnt ihr das mal ernst nehmen?
Ich habe schon, ich werde es ernst nehmen. Ist ja auch nicht das erste Gespräch, ich werde hier die anderen Gespräche nicht alle zitieren, aber das ist nicht das erste Gespräch, was ich darüber mit dir führe, ja.
Das bewegt
mich. Und ich weiß, ja, ich weiß, dass es dich bewegt und ich habe mir auch schon in Situationen, wo ich im Prinzip nicht so viel Zeit hatte, habe ich mir das echt lang angehört. Und von mir aus können wir das auch jetzt hier nochmal besprechen. Also ich finde, und das sieht man ja oft, also diese riesen Fernseher in so kleinen Buden, ne?
Ja.
Das ist halt ein Missverhältnis.
Nein.
Das ist ein Missverhältnis, das sieht man, doch, das sieht man immer nur bei den Assis. Wo man immer denkt, meine Güte nochmal, ob das jetzt sein musste, vielleicht erstmal ein Bett kaufen oder irgendwas.
Nix, wer 60 Quadratmeter hat, der braucht einen 65 Zoll Fernseher. Ja. Wer 70 Quadratmeter hat, 75 Zoll und so weiter.
Ja.
Das ist eine Faustregel.
Daran misst man das. Ja, alles klar. Also, ich, keine Ahnung, ich weiß, dass du damit nicht zufrieden wirst, Schmidt. Und deswegen lass es einfach. Also, ich meine,
es ist tatsächlich so, wenn man jugendlich ist, ne, wenn man so 20 ist, da hat man Angst, dass man irgendwann vielleicht spießig wird oder so.
Mhm.
Ich habe Angst, dass irgendwann die Zeit eintrifft, indem man sagt, ich hole mir jetzt mal einen vernünftigen Fernseher. Einer, der sich so ins Gesamtbild der Wohnung reinpasst, der nicht auffällt, der am besten noch hinter einem Bilderrahmen versteckt ist. Will ich nicht. Ich will hier 65 Zoll, bam, mitten im Raum und zack.
Also was ich meine, du bist ja Technik-Ecken-Profi, aber hast du dich denn schon mit Fernsehhalterungen beschäftigt?
Ja, es ist alles ein Kompromiss, den ich nicht eingehen will.
Aber wenn du den so rausziehen kannst aus der Wand?
Wo passen die Boxen hin?
Ist auch nicht langweilig.
Erstaunlich langweilig.
Das ist frech, ey. Klar, es viele Leute, die können, die fühlen das gerade.
Ihr redet über Fernsehhalterung. Wirklich.
Ja, da gibt's echt krasse Dinge. Automatisch, ausziehbar und so.
Hm.
Also, ich finde, Klaas, wir sind es als Freunde schuldig, dass wir wenigstens jetzt nur so einen abschließenden Rat geben.
Also, ja, habe ich ja schon gemacht. Ich habe gesagt, nimm die Bude nicht, weil ich mir das Gemaule höre ich mir ja schon seit Tagen an. Und, ich habe dem gesagt, er soll es halt nicht nehmen. So, das habe ich Schmidt gesagt. Ich habe gesagt, das nervt dich. Du guckst leidenschaftlich gerne Fernsehen. Ja, du guckst viel lieber Fernsehen als Natur.
Ja.
Bei mir zum Beispiel, bei meiner, guck mal, bei uns zu Hause, ne? Bei meiner Mutter zu Hause in Oldenburg, da läuft den ganzen Tag NDR.
Mhm.
Ne? Der Norddeutsche Rundfunk läuft da und Stars sind auch nur Stars, wenn sie mal beim roten Sofa waren. Ne, der Maffei war jetzt beim roten Sofa. Da kann der noch so 40 Jahre da irgendwie mit Steppenwolf angefangen, kann er da der größte Star der Welt sein, wenn der nicht beim roten Sofa war, ist der auch nicht prominent, ja. George Clooney war noch nie beim roten Sofa, wird nicht wahrgenommen als Prominenter bei uns zu Hause.
Da heißen so Moderatoren auch immer so Hinnerk Flee und so, ne?
Ja, so, ja,
die
gibt's
nur beim NDR.
Ja, na klar, und die renken nebenbei noch ein Pferd ein und dann wird irgendwie das Hasenheim eröffnet, ja. So. Aber da ist es zum Beispiel so, bei meiner Mutter würde ich jetzt sagen, ob du jetzt NDR guckst oder aus dem Fenster schaust, das merkt man im Prinzip gar nicht. Ja?
Vor
du kannst
allem,
einfach auf die ereignislose Spielstraße vom Küchenfenster schauen. Das ist genauso wie NDR.
Es kommt bei mir noch dazu, ich habe ja 5 Dioptrien, ne? Aber ein 4K-Fernseher. Was ist da besser?
Sag mal, oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine geile Idee. Kannst du dir nicht Fenster, bodentiefe Fenster mit 5 Dioptrien einbauen?
Oh, dann kannst du rausgucken.
Das ist gut.
Wie ein normaler Mensch.
Dann kannst du aus dem Fenster gucken. Dann siehst du die ganze Welt draußen scharf ohne Brille.
Das Problem ist nur, wenn jemand von draußen reinschaut, dann sieht er alles, was da drin stattfindet, so vergrößert. Das kann auch schwierig werden.
Und die Sonne brennt dir immer so Löcher in die Wände, weil die so lupenartig verstärkt wird.
Aber wie geil, kann man das nicht auch im Auto machen? Echt
gut.
Ja. Kann man nicht einfach eine Frontscheibe mit 5 Dioptrien machen?
Das ist es, weißt du, früher hast du gelasert, extra OP, du trägst eine Brille, alles Idioten. Einfach überall, wo man sich aufhält, so Brillengläser einbauen. Ins Auto, ins Büro. Das ist richtig schlau, Klaas. Ey, damit wirst du reich.
Jetzt hat die Technik-Ecke doch noch einen Sinn gehabt.
Ja, wirklich,
da gehen wir wieder ganz zurück zu wirklich der Beruf des Glasschleifers wird hier offenbar nochmal so, alte Berufe werden nochmal so, Büchsenschmied und Glasschleifer werden nochmal so Glaser, wird nochmal richtig gut.
Das
Toll.
Ist Wahnsinn, ey. Das ist wirklich da Wahnsinn. Ich habe übrigens passend zur Technik kommt unser heutiger Werbespot.
Werbung!
Und zwar geht es diesmal um eine App, die sehr, sehr nützlich ist. Und da sind wir wieder beim Erwachsenwerden, ähnlich wie die Überlegung, welchen Fernseher man sich zulegen soll. Es geht um eine App, die dir zeigt, ich bin erwachsen. Jeder, der einigermaßen ein gewisses Alter erreicht hat, beschäftigt sich früher oder später mit Versicherungen. Und wie wir Künstler in der Medienbranche so sind, haben wir dafür kein Gespür. Und ich glaube, so geht's auch einigen Leuten da draußen. Wir werden vollgelabert von halbseitigen Leuten, die uns alle Versicherungen andrehen wollen. Wir sind komplett überfordert, denken, naja, irgendwie muss ich ja was machen, sagt der Papa. Ich hole mir eine Versicherung, ich habe keinen Schimmer. Es gibt jetzt eine App, die heißt Clark, C-L-A-R-K. Und in die kannst du deine Versicherung eintragen, die bewertet die. Die vergleicht die mit deutschlandweit anderen Versicherungen und hilft dir so, mit einem intelligenten Algorithmus genau den Tarif zu finden, der für dich brauchbar ist und der auch am günstigsten ist für die Versicherung, die dir vorschwebt. Also er erklärt dir deine Versicherung, es ordnet und sortiert deine Versicherung und bietet Alternativen darüber hinaus. Ist das was, Klaas, frage ich dich.
Also das ist tatsächlich was. Es ist vor allem auch kostenlos. Das ist auch sehr gut und auch dauerhaft. Und man kann so praktisch auch noch so auf so Expertenwissen zurückgreifen, ne? Weil was ganz gut ist. Also das muss natürlich jeder für sich selber ausprobieren, aber ich finde sowas natürlich insofern nicht schlecht, als dass irgendwann der Punkt kommt und dann stellt man so fest, man ist gegen gar nichts versichert. Und dann muss man innerhalb von einem Tag alle Versicherungen machen. Und man hat dann doch schon mal so Sachen, die, weißt du noch, als du mal mit, ich weiß nicht, wie alt du da warst, als du dieses Sofa angezündet hast?
Oh je, oh je.
Wärst du da mal gut versichert gewesen, ne? Tommy.
Ja, vor allen Dingen ist es ja so, wenn du, ich habe so 3 Versicherungen und Versicherungen kann man ja auch kündigen, ne? Und du weißt manchmal gar nicht, wie brutal du abgezockt wirst. Und die App, die friemelt da so rüber mit ihr 0101 Friemelcode und sagt dir ganz genau, ja, Obacht, Meister Hase, hier sind's 8 Euro zu viel und da 30. Und aus 8 und 30 Euro wird ganz schnell mehrere 100 Euro und die kann man alle sich sparen.
Aber wir haben ja alle Angst vor Technik, da kann man auch beruhigen. Wenn man wirklich Fragen hat zur Versicherung, kann man da mit über Chat, E-Mail oder Telefon mit Versicherungsexperten in Verbindung treten. Und ich möchte noch, hier steht auf dem Zettel ein wahnsinnig geiler Claim, weil durch die Clark-App werden aus dem staubigen Versicherungsalbtraum eine unkomplizierte, harmonische Beziehung.
Also, das muss man machen auf jeden Fall.
Werbung Ende.
Sag mal, grundsätzlich, wir haben ja gerade so ein bisschen schon mal gesprochen. Weißt du, was ich jetzt mache? Und dann müsst ihr mir mal sagen, wie ihr dazu steht, weil wir sind ja alle, wenn ja alle nicht jünger. Und wir haben letztes Mal schon über das Thema Tod gesprochen und ich wollte das jetzt mal.
Das stimmt.
Sag mal, dieses Themenfeld wollte ich ein bisschen positiver besetzen mit ein bisschen Hoffnungsspenden. Ne? Ich habe mich jetzt angemeldet für einen großen Gesundheitscheck.
Oh.
Ja. Das geht 3 Tage.
Nein.
3 Tage gucken die in jedes Loch und schauen nach, wie es mir geht.
Willst du das denn überhaupt wissen?
Ja, eben. Ich will das wissen und ich wollte wissen, wie ihr dazu steht und ich wollte auch andere Leute dazu animieren, die denen es jetzt im Prinzip noch gut geht, selber auch sowas zu machen. Ich finde das nämlich grundsätzlich, man muss ja nicht sofort immer alles machen und so. Ich habe jetzt einmal wirklich das komplette Buffet der Diagnostik habe ich mir einmal bestellt. Aber ich finde, ab und zu muss man sowas machen. Und ich finde, in regelmäßigen Abständen muss man darauf hinweisen, dass man eben, dass der Körper irgendwann halt einfach anfängt zu zerbröseln. Und wenn man das nicht möchte, muss man rechtzeitig gucken, wo es anfängt zu bröseln und genau auf die Stelle dann Pflaster kleben. Und um herauszufinden, wo die erste Bröselstelle ist, muss man halt diese Untersuchung machen. Man muss gucken, was geht schief, was geht kaputt, was kann ich nicht so gut und so, warum geht's mir nicht besser, warum bin ich immer müde, was ist hier, was ist da? Und das muss man anschauen. Wir haben viele Hörer, glaube ich, die, sagen wir mal, auch im Arztalter sind, wo man da mal hingehen muss, so Vorsorgealter, oder? Ich finde, man muss sich das gönnen. Macht ihr sowas?
Klasi, können wir das Thema sofort beenden? Weil das ist bei mir eine. Wirklich, ich will nicht mal darüber sprechen, nicht mal darüber nachdenken. Da krieg ich sofort Schweißausbrüche, wenn ich darüber nachdenke.
Dein Körper, Schmidt, dein Körper ist kein Briefkasten. Den kann man nicht einfach einen Monat lang ungeöffnet lassen. Da musst du ab und zu mal die Schotten aufmachen. So, und zwar nicht nur zum AA machen, sondern auch, um mal deinen Arzt mal reingucken zu lassen.
Ich will darüber nicht reden.
Also das müsste man jetzt machen wie bei den ganzen neuen Apple Plus Serien. Achtung, Triggerwarnung. Wenn Sie gerne den Zustand Ihres Körpers absolut verdrängen wollen und den Arztbesuch damit gleichsetzen, einfach nur sich schlechte Neuigkeiten abzuholen, dann müssen Sie diesen Teil in der Folge jetzt überspringen.
Ich möchte nicht.
Also wir machen eigentlich ganz ehrlich, Antiprävention.
Ich fühle mich als Freund verpflichtet. Bei dir, Jakob, weiß ich, dass du irgendwann früher oder später das alles machst, auch wenn es dir gegen den Strich geht.
Das stimmt.
Ja. Bei Thomas weiß ich, du bist Verdrängungskünstler Nummer eins und du beschäftigst dich nicht damit und du erlaubst dir das dann auch, das einfach gar nicht zu machen und irgendwann fällst du einfach vom Stuhl und dann war es das mit unseren Schmitti, ne? Und das wollen wir nicht.
Schmitti, was können wir tun?
Ich möchte, dass du dich damit auseinandersetzt.
Also wir können über Big Brother reden. Das startet diese Woche, oder? Jakob, du wolltest doch immer bei Big Brother dabei sein.
Wir wollen einmal gucken.
Klaas hat mich gerade überzeugt. Also ich würde das jetzt auch eigentlich direkt in so eine Intervention umwandeln. Also Schmitti, der Klaas und ich.
Ich nehme dich mit.
Wir empfinden was für dich. Bedeutet uns was. Und wir wollen, dass du auf diesem Planeten noch lange, lange ein Gast bist. Und deswegen wünschen wir uns, dass du dich mal so richtig von A bis Z, von unterm Fußnagel bis ins Ohr, sollst du da mal so richtig durchgewienert werden.
Und ganz ehrlich, Schmidt, ich sag dir jetzt was, weil das hier eh nichts bringt, weil du natürlich störrisch bist wie ein alter Ziegenbock. Deswegen sage ich dir, dass ich dich im März, ich weiß nicht mehr das genaue Datum, aber ich rufe da an, ich nehme dich mit.
Wie mit? Also sollen wir dann zusammen auf die Pritsche und so?
Ja, wir gehen zusammen dahin, wir sind in unterschiedlichen Räumen dann, das kann man machen.
Aber du machst nicht die Untersuchung, ja?
Doch, das ist jetzt
nicht so ein Start-up, wo du praktisch jetzt die Dienstleistung anbietest, ja?
Nein, das ist mit so einem Arztkoffer aus dem Spielzeuggeschäft. Ich habe in so einem Plastikstethoskop. Ich werde natürlich nicht die Untersuchung machen.
Du guckst Schmidti nicht in den Arsch, ne? So, das macht ein Professioneller, der auch das, was er davor findet, praktisch auszulesen.
Ich halte maximal halte ich die Lampe und so. Okay. Und ich nehme dich mit, Thomas. Wir gehen da zusammen hin und dann gucken wir mal.
Im März,
wie es dir geht.
Machen wir Hand drauf.
Aber ich hatte auch diesen Moment, will ich noch als letzten Satz sagen. Da war ich mit meinem Auto bei der Inspektion, ne? Und da fährst du in so einen Raum rein. Und dann hat das irgendwie anderthalb Stunden gewartet, das ist alles so futuristisch und man sitzt da so daneben, wird so vollgequatscht, was er alles hat und gecheckt wird. Und da ist mir aufgefallen, dass mein Auto ist im besseren nachweislichen Zustand als ich selber. Das ist besser gepflegt und die Öle sind da alle tipptopp. Und das war auch der Moment, wo ich dachte, Mensch, könnte doch auch mal dasselbe jetzt für sich selber, also für den Körper tun.
Also, ja, man merkt das immer an so Kleinigkeiten. Man merkt das immer an so Kleinigkeiten. Dann können wir das Thema Gesundheit von mir so abschließen für diese Woche. Aber ich merke das eigentlich immer an Kleinigkeiten. Ich hab jetzt zum Beispiel 2 Tage gehumpelt, weil ich mir am Wochenende beim Schwimmen habe ich mir an so einer blöden Kante habe ich mir den Fuß gestoßen und habe aus dem linken großen Onkel stark geblutet. Und das tat mir wirklich weh und ich konnte kaum in Schuhe gehen und ich konnte nicht so richtig laufen. Oder ich habe mal irgend so einen Zahn hinten links, den man jetzt nicht dringend braucht, der wurde mir mal gezogen und dann war da halt so tagelang, musste ich das so spülen und irgendwie sowas. Und ich dachte mir in dem Moment, wenn dir das schon so weh tut, dann bist du kein Typ für eine echte Krankheit. Also wenn dich das schon so nervt und so ausschaltet und den ganzen Tag drüber nachdenkst, bist du jetzt kein Kandidat für eine tödliche Krankheit. Weil das würde dich einfach stark stressen und würde dein
Ich glaube, es würde jeden
Leben
stark stressen, wenn man eine tödliche Krankheit hat, Klaas.
Ja, aber es gibt Leute, die dann immer noch so hoffnungsvoll so kämpfen und so. Und ich wäre keiner. Und ich habe mir einfach dann gedacht, und das war der Grund, warum ich aufgehört habe zu rauchen. Habe ich dann gesagt, so, komm, reicht, lass mich in Ruhe damit. Wenn ich jetzt mit dem Zahn hier schon so ein Theater mache, will ich nicht, dass dann noch der Rest auch noch passiert.
Aber ich würde da viel mehr in das Gespräch einsteigen, wenn ich nicht wüsste. Ich muss morgen woanders einsteigen, nämlich in das Flugzeug, das mich ins Saarland bringt, zu meinen Eltern. Die werden das hören, heute Nacht.
Ja.
Ja.
Und dann werde ich da 48 Stunden zugeballert. Wann ich denn meinen Arzttermin habe, dass der Klaas da ja eine super Idee hatte dass
auch,
das ja eh mal wichtig ist. Und überhaupt.
Aber ist doch gut, dann kannst du doch immer sagen, der Klaas kümmert sich darum. Und ich kann es auch jetzt in der direkten Ansprache machen.
Ja, genau.
Quatsch den Thomas bitte nicht voll. Lass den Jungen da seine Leona essen und sein Bier trinken und den auch mal hinterm Geräteschuppen da im Garten eine rauchen von mir aus, wenn es denn mal sein muss. Dem geht's im Prinzip gut hier. Wir kümmern uns um den. Der trinkt nicht mehr so viel Cola.
Ich finde es gerade regelmäßig.
Jetzt lass ihn klar.
Nein, das reicht jetzt mal.
Und,
weil das wird jetzt. Er macht ja sowieso Gesundheitspapst. Als gäbe es ihm nichts in der
also
Netflix-Serie darüber.
Also klar,
er ist
ein
auch
gesunder
so,
Typ, Schmitty. Und du hast da noch Ausbaubereiche.
Nee, ich ist ja lieb gemeint und so unter Freunden ist das ja alles schön und gut. Aber Klaas, du bist jetzt auch kein Gesundheitsguru, Alter. Du hast vor einem halben Jahr aufgehört zu rauchen. Herzlichen Glückwunsch, da applaudiere ich dir
ein
auch.
Ein Jahr. Klar,
mir aus. Aber gehst du mal zweimal um den Block rennen. Aber bis dahin ist nichts passiert. Gar nichts.
Herr Basler, Herr Basler.
Pass mal auf, Klaas. Du bist in 1,30 Meter Stöp, oder? Vor 3 Wochen hat er noch 3 Stangen Kippen weggeatmet. Und heute erzählst du mir was von Fitness, von deinen Smoothies, vom Sellerie. Ich kann's nicht mehr hören. Du kriegst ein Ding aufs Maul, dann trinke mal ein Weizenbier. So sieht's nämlich immer aus.
So, ich möchte ja bloß, dass du deine Ruhe hast im Saarland am Wochenende und ich verspreche jetzt einfach deinen Eltern, dass ich dich da mit hinnehme und die brauchen dich dann nicht nachfragen. Ich sage nicht, dass ich gesund bin, ich sage auch nicht, dass du gesund bist, weil wer will das wissen außer ein Arzt. Ich nehme den Tommy damit hin, wir leuchten dem überall rein und gucken mal, was der Tag so bringt und dann schicke ich die Ergebnisse direkt ins Saarland.
Oh Gott, ey, ich habe am Ende habe ich nur einen Hoden.
Du Schmitty, solange
du beim Mopswettbewerb nicht mehr mitmachst.
Wollte gerade sagen, solange du da keinen ersten Preis gewinnst, ist alles gut. Übrigens, also mir kann es alles nicht passieren. Ich bin ja auf einem Fitness-Trip. Ich möchte jetzt auch, und da brauche ich auch eure Unterstützung, Fitness-Influencer werden. Und zwar ist meine Überlegung folgende. Also erstens läuft einiges schief in Deutschlands Fitnessstudios. Da sind nämlich 80% an Leuten, die da nichts verloren haben. Überlegen wir uns mal, was willst du im Fitnessstudio? Willst du als molliger Mann dich in Shape bringen, gesund werden, ja, Muskeln aufbauen? Und dann siehst du da die ganzen geilen Typen mit so richtig geilen Muskeln, kein Gramm Fett zu viel. Und meine erste Maßnahme ist eigentlich auch der Aufruf zu sagen, verpisst euch. Es ist doch so, wenn du Super Mario durchgespielt hast, dann kommst du ja auch nicht jede Woche dreimal und spielst es nochmal durch. Du bist fertig. Du kaufst dir ein neues Spiel. Verpisst euch aus dem Fitnessstudio, ihr muskulösen Heinis. Ihr habt das Game durchgespielt und ihr dürft erst wieder kommen, bis da wieder eine richtige Wampe aus dem T-Shirt platzt. Dann seid ihr da herzlich willkommen. Aber so wie es gerade läuft in unserem Fitnessstudio, bin ich nicht einverstanden. Also das ist Punkt 1. Ist Fitnessstudios für Mollige. Wir Molligen wollen da Progress machen und auch nicht ständig gestört werden von so geilen Typen, die da so 80 Kilo mit dem Zeigefinger stemmen. Das stört uns, Molly, das schüchtert uns eins. Wir haben so viel geleistet schon auf dem Sofa, in dem wir uns bequemt haben, dorthin zu gehen. Das könnt ihr euch alle gar nicht vorstellen.
Das gilt auch für Felix Lobrecht, muss man an der Stelle
absolut
sagen.
Absolut. Hat nichts verloren. Er hat einen perfekten Körper, weg, raus. So, und jetzt kommt mein Plan. Ich sehe in uns Molligen eine ganz neue Gruppe für zum Beispiel Sportartikelhersteller. Wieso sind immer alle Kampagnen so mit geilen Leuten, die so ultra krass sportlich sind, mit Top-Sportlern und wir Molligen bleiben hinten über, ja?
Das Problem ist, weißt du, was das große Problem ist? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel spezielle Sachen für Mollige zum Beispiel fitnessmäßig anbietet, ne? Die passen euch ja nicht lang.
Das ist ja genau. Klaas, du sprichst mir aus der Seele. Erstens, wir wollen einfach die ganz normalen XXXL-Sachen von den gängigen Sportartikelherstellern tragen. Und jetzt kommt Folgendes, warum Mollige eigentlich die Kundschaft der Zukunft sind und warum ich auf so einem riesen Plakat sein will mit euren Sachen. Wir Molligen kaufen einmal für mehrere hundert Euro die Sachen. dann gehen wir so 2 Monate ins Fitnessstudio, dann gehen wir nicht mehr hin, werden dann 3 Nummern dicker, molliger und brauchen dann neue Sachen. Während die ganzen Fitness-Heinz, die kaufen sich das ein einziges Mal, werden immer geiler und können die Sachen viel länger tragen. Das heißt, wir sind auch noch eine gute Kundschaft. Also kurzum, ich möchte gerne eigentlich so eine Art Fitness-Idol in Deutschland werden.
Aber vielleicht auch ist das ein Weg, so eine Art, so gar nicht so fit.
Das fände ich aber...
Ja, also
das,
irgendwie ein Fitnessstudio nur darauf ausgelegt, dass man sich da nicht vor anderen schämen muss.
Exakt.
McMolly
brauchen wir. Und ich möchte eben also als so eine Art Jeanne d'Arc dieser Bewegung gesehen werden. Vielleicht auch liebe Personal Trainer. Ja, wenn ihr, wie bei, das ist ja griechische Mythologie, glaube ich, Pygmalion, ne, wo der eine dann aus irgendwie so einem Urteig jemanden schafft. Also bei mir ist praktisch so, ich bin wie so ein Stück Mürbeteig und ihr Fitnesstrainer könnt aus mir wie so eine Art bei der Werbung Agentur, wenn wir sagen, so ein Case schaffen, weißt du?
Man könnte dich weitergeben wie ein, kennst du noch den sogenannten Wanderteich, den sogenannten Hermann?
Nee.
Der in den 90ern sehr bekannt war. Da hat man immer so eine Art, so könnte man das machen. Man würde dich praktisch als Ursuppe würde man dich nehmen. Und dann könnte man immer so Teile von dir, Urteig, könnte man Teile von dir nehmen. Und es ist wie so ein Kettenbrief als Teig. Da hat dann zum Beispiel meine Mutter in einer Tupperdose von irgendeiner Freundin ein Stück Hermann bekommen. Und aus diesem Stück Hermann konnte man sich dann einen weiteren selber züchten.
Ach.
Und das war dann irgendwie so ein Teig.
Ein Sauerteig.
Und dann musste sie wieder, so ein bisschen was von dem Hermann abgeben an den nächsten. Und du könntest es sein, so ein Jakob.
Ja, also ich stelle meinen Körper der Fitnessindustrie zur Verfügung. Erstens zum Werben, ja, und zweitens eben, damit ihr mich fit shaped, weil ich hab eisernen Willen. Diese Woche habe ich da gepumpt, also ich habe mich fast verpumpt. Ich hatte 3 Tage Muskelkater und ich bin eigentlich jetzt schon auf dem Zenit meiner Kräfte und es geht noch weiter.
Seid ihr eigentlich so Typen, guck mal, wir sind ja jetzt noch, das wollte ich einmal besprechen, wir sind ja jetzt noch im Januar, Februar, fängt gerade so an und das ist ja die Zeit, wo viele Leute, und da wollte ich immer fragen, ob ihr sowas macht, so Alkohol- und suchtfreie Zeit machen, also so 3 Monate kein Alkohol, 1 Monat kein Alkohol, nur am Wochenende Alkohol, nur Bier.
Nein, ich kann dir auch erklären, warum nicht. Das Gute ist, immer wenn man auch so mit dem Gedanken spielt aufzuhören, dann raten Experten, dass man einfach irgendwann mittags um 12:30 die Kippe wegwirft und dann aufhört. So hast du es, so ähnlich hast du es ja auch gemacht. Also gar nicht sich so den Druck machen, als ging es zur Hinrichtung und so am 13. Mai werde ich aufhören zu rauchen, etc. Das hilft in den meisten Fällen nicht, sondern man muss irgendwann sagen, so jetzt habe ich keinen Bock mehr und gar nicht so ein Theater draus machen. Und das ist mein Hintertürchen. Ich sag also nicht, ich mache so einen Fehler wie nach Silvester am 1. Januar werde ich aufhören zu trinken, sondern ich denke mir, ach, irgendwann mal mittags um 13:30 höre ich auf zu trinken. Und so auf den Moment warte ich noch. Also
es ist, verstehe ich gut, dass du dann irgendwann so mittags um 13:30 sagst, schiebst die Flasche Jack Daniels zur Seite und sagst, jetzt reicht es.
Jetzt aber auch Schluss.
Das kann ich gut verstehen, weil das halt, man sagt auch, also schon auch irgendwie so Alkoholgewöhnungsverhalten ist, wenn man halt so einen Monat Pause macht oder ich habe gestern oder vorgestern habe ich nachts in super Sendung, gucke ich gerne, Dinner Party, kennt ihr das?
Nee.
Das kommt immer bei Sat.1.
Ah doch, mit dem Simon Beek, das kenne ich wohl.
Simon Beek und so und der interviewt da irgendwie so Leute, ne? Und da sind immer wirklich unterschiedliche Leute und also schon überraschende Leute. Jetzt war Frank Zander da. Wer kennt ihn noch? Hier kommt Kurt, ein alter Sänger.
Hertha BSC-Ikone, singt unseren Hertha-Song.
Hertha BSC hat den Song gesungen für Hertha BSC und all das und ist irgendwie, glaube ich, Mitte 70 mittlerweile und hat immer so eine kleine blaue Brille auf und so Länge. Und der hat dann auf die Frage, da wurde so philosophisch gefragt, von was sind Sie abhängig? Ne? So in so einer Schnellfragerunde. Von was sind Sie abhängig? Und das hat eigentlich so die Antwortmöglichkeit aufgemacht. Ja, Liebe, Luft und ne und so weiter. Und er hat sehr ehrlich geantwortet, Bier.
Jakob, lachen wie eine alte Frau. Oh, du Schwein. Oh, unser Frank Zander.
Oh, da habe ich mich so gefreut. Wo ich dachte, ja, also der hat es beantwortet wie so ein Fragebogen beim Arzt.
Da kommt mir auch noch was, was so eine Klassikerfrage ist von Interviewern, ist ja oft so, wenn man in die Vergangenheit reisen könnte, was würde man ändern? Mhm. Und die Frage, es interessiert mich gar nicht, was ihr dazu denkt und was ihr da ändern würdet. Ich sage euch jetzt, was ich ändern würde. Und zwar, wir sind ja in dieser schillernden Branche TV und seit Tag 1 geht's mir auf die Zeiger und es gibt keinen vernünftigen Grund, weshalb bei Drehs, bei anstrengenden Drehs weltweit, bei Filmdrehs, Fernsehdrehs, im Studio, es ein Sonderprivileg für Prominente gibt. Und ich würde gerne in die Vergangenheit reisen und denjenigen die Rübe einkloppen, der damit angefangen hat, einer Cindy aus Marzahn einen Wohnwagen neben das Set zu stellen und irgendwie dafür zu sorgen, dass sie schnell in die Sauna kommt, während die Technik-Crew noch 2 Tage abbauen muss. Und Klaas, ich weiß, du bist da, wir sind gesegnet mit dir, weil du zumindest auch auf Reisen etc., wenn wir Duell gemacht haben, bist du ins selbe Hotel mitgegangen. Ich nehme dich da fast ein bisschen raus. Aber ich möchte mal fragen, und das geht jetzt auch über in die Fragen an den Prominenten, was denkst du, wie sich Prominente erklären, warum sie Business fliegen, während die Technik-Crew, die 20 Stunden länger arbeitet am Tag, hinten in der Holzklasse sitzt? Wie erklärst du dir, dass es völlig selbstverständlich ist, dass für den Prominenten ein 5-Sterne-Hotel gebucht wird, noch ein Goodie-Bag reingehauen wird, während die Techniker irgendwie im hinterletzten Hotel untergebracht werden? Wir sind da alle schuldig, aber ich möchte vom Prominenten wissen, wie reden sich die Prominenten das schön?
Fragen an den Prominenten.
Also, ich glaube A, dass das eine sehr persönliche Sache ist, weil mit steigender Unabhängigkeit, und das gilt ja nun für einige Prominente, die dann finanziell unabhängig sind, die jetzt nicht mehr abhängig sind von Leuten, sondern weil sie irgendwas machen, was sie reich gemacht hat und was sie eben nicht mehr in die Situation bringt, dass sie von der Gunst anderer leben müssen. Das sind dann die Leute, die dann so sind, wie sie wirklich sind.
Aber die müssen, alle müssen von der Gunst anderer. Also das ist ja.
Ja, so. Naja, du, aber verstehst, was ich meine. Also es gibt manchmal einfach Leute, was ich sagen will, es gibt einfach Leute, die sind Arschlöcher und die sind so lange keine Arschlöcher, wie sie irgendwie nett sein müssen zu anderen Menschen. Dann haben die irgendwann Geld und haben eine Karriere und sind wer. Und dann sind sie wieder das, was sie immer schon waren, nämlich unmoralisch und denen ist dann alles egal. Die sind schlecht erzogen und benehmen sich allen möglichen Leuten gegenüber schlecht. Das sind auch die, die nach unten treten, die dann Menschen, denen es in ihrem näheren Umfeld jetzt nicht so gut geht, weil sie irgendwie Teil dieser ganzen Entertainment-Maschine sind, aber nicht so privilegiert wie sie selber. Das können Techniker im Studio sein, das können irgendwie Statisten sein, Komparsen, die irgendwo mitmachen. Das können aber auch Redakteure, Mitarbeiter, Kameramann, was weiß ich, also irgendwelche Leute, die auf- und abbauen, die da sind und die dafür sorgen, dass am Ende alles läuft. Und die denen gegenüber benehmen sie sich dann halt wie Arschgeigen, weil sie Arschgeigen sind und sich allen Leuten gegenüber wie Arschgeigen benehmen. Die schreien auch den Schaffner an, wenn der Zug zu spät ist. Und die sind auch, letztens habe ich erlebt, wie so ein Pisser mit so einer Louis Vuitton-Tasche, der stand am Flughafen Tegel und da gibt es Taxis, die fahren dann natürlich wie die Wilden da alle rein in so eine Linie und die wollen natürlich, dass man das erste Taxi nimmt und damit wegfährt, damit das irgendwie fair ist. Den Taxifahrern ist das egal, da kommen 4000 Taxis an, jeder nimmt jeden mit und hauen ab. Und dann gibt es jetzt einen neuen Job, der ist da geschaffen worden, wahrscheinlich ist es Mindestlohn. Und da gibt's also junge Leute, die das entweder als Hauptjob machen oder vielleicht auch als Studentennebenjob. Die sind sogenannte Taxijäger. Die haben so eine blaue Weste an und die sollen dafür sorgen, dass das alles gesittet abläuft. Das ist natürlich ein Job, der total unmöglich ist, weil die Taxifahrer von überall da angeschossen kommen und machen, was sie wollen. Und der ist also total verzweifelt, aber fast idealistisch probiert er da, die Reihe einzuhalten. Und sagt dann irgend so einem Typen, er möge doch bitte in dieses und nicht in jenes Taxi einsteigen. Und der scheißt den zusammen, was ihm denn einfällt, ihn überhaupt anzusprechen. Er nimmt das Taxi, was er will und bla 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 und macht den so richtig rund. Und die Tasche, die der Typ in der Hand hatte, kostet wahrscheinlich mehr, als der in einem halben Jahr verdient. Und das konnte ich nicht ertragen. Und dann habe ich den so angeschrien und dann habe ich den irgendwie angeblafft. Ich weiß auch gar nicht, da hat er mich so entgeistert angeguckt. Ich weiß auch gar nicht, ob der wusste, wer ich war oder so. Und dann ist der dann aber irgendwann gar nicht mehr zur Gegenrede gekommen, weil der ist dann in das erste Taxi, was tatsächlich auch dran war, ist der dann mehr oder weniger automatisiert eingestiegen. Und ich habe mich dann auch in mein Taxi gesetzt und musste mich richtig fast eine Dreiviertelstunde beruhigen, den ganzen Weg nach Hause, weil mich das so aufregt. Ich glaube, es ist Persönlichkeitssache, wie man so Menschen behandelt, die einem im Prinzip keinen Vorteil bringen.
Aber ich meine gar nicht so sehr, dass man jetzt Leute anschreit und irgendwie sich da aufführt wie die Axt im Walde, sondern auch so diese Privilegien. Wenn man merkt, man arbeitet mit 200 Leuten zusammen, ja, kommt man sich dann nicht komisch vor, wenn man der Einzige ist, der das bessere Hotelzimmer hat, der früher vom Set wegfährt, der erst zum letzten Moment ins Studio gebracht wird, obwohl andere schon einen 8-Stunden-Tag hinter sich haben.
Also es kommt drauf an, ne? Also es gibt verschiedene Jobs und ich finde, es ist natürlich der körperlich anstrengendere Job, irgendwie als Lichtmann am Set zu arbeiten, weil man irgendwie 4 Stunden vorher halt das alles aufhängen muss. Und wenn es dann regnet und man das alles wieder einpacken muss, dann ist das eben der Job von einem so. Das hat gewisse Umstände, die dann eben auch so sind. Und ich finde, da erwartet sich auch, glaube ich, niemand, der den Job macht, ein gewisses Mitleid dafür, dass er jetzt nicht exakt denselben Tagesablauf hat wie der Moderator oder der Schauspieler. Das ist logisch. Aber ich glaube, es kommt wie bei all diesen Dingen immer darauf an, mit was für einem Respekt man sich gegenseitig begegnet. Und ich finde es zum Beispiel nicht mehr erklärbar, dass man sagt, man reist mit 7 verschiedenen Leuten, 5 sitzen hinten in der Holzklasse und 2 sitzen vorne und machen schön Business Class. Wenn wir teilweise auf unseren Reisen mal nur aus, sagen wir mal, Kapazitätsgründen nur 3 Business Class Sitze hatten, weil sonst nicht alle hätten mitfliegen können, dann wurden die verlost. Und jeder, der Glück hatte, hat dann diesen Business Class Sitz
bekommen. Das war der schlimmste Tag meines Lebens, als wir einmal First Class abgegradet wurden und es gab einen Platz in der First Class und wir haben wirklich hier Streichhölzer gezogen und Glashörferumlauf hat den First Class Platz gewonnen.
Ja.
Der Teufel scheißt auf den größten Haufen.
So, und ganz ehrlich, und den hatte ich mir dann auch verdient und so.
Ja, absolut.
Und dann ist mir das auch egal. Dann ist mir das auch völlig egal. Ich hätte mich auch nach hinten gesetzt und hätte auch du oder Olaf oder was es ich wäre, hätte sich dann da vorne hinsetzen können, wäre auch okay gewesen dann für mich. Aber ich glaube, das sind letztendlich so Sachen, man kann das vermeiden. Es gibt diese Struktur und das Recht, irgendwann hat mal jemand damit angefangen und es liegt natürlich daran, dass dann bestimmte Sachen, so eine Fernsehshow oder ein Film oder so, die laufen dann nur, wenn so ein Prominenter dann gute Laune hat. Und es ist halt so ein bisschen so diese Politik von keep the talent happy. Und das pervertiert sich natürlich. Ne? Es gibt Filmsets, da herrscht eine Stimmung, das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Da setzen sich die Prominenten in die Luft und irgend so ein Praktikant kommt angerannt und schiebt ihnen noch schnell einen Stuhl unter.
Ist das wirklich
das
so?
Das wäre mir... Es gibt sowas, ja klar. Und das ist halt natürlich immer... Also es kommt ein bisschen darauf an, wie das Team so ist. Also hier bei Check Check, die würden mir alle einen Vogel zeigen, mich nach Hause schicken, völlig zu Recht, genauso in der Florida. Aber es gibt natürlich Schauspieler, die das für sich einfordern und die dann die Struktur von Sendern oder auch von Produktionsfirmen, die natürlich abhängig sind von der guten Laune des Künstlers, weil die natürlich eine gewisse Macht haben, dann auch für Aufträge zu sorgen oder für auch, wenn jetzt eine gut laufende Serie irgendwo ist, ja, oder eine Filmserie, irgendwann geht es am Ende, wenn man das runterrechnet, immer nur um Kohle. Und wenn es halt heißt, na, die Alte will jetzt halt irgendwie ihren Selleriesaft und der soll 3-mal nach links und 5-mal nach rechts umgerührt sein, dann macht es halt irgendwer, wenn es dafür heißt, dass wir hier den neuen Film produzieren können für so und so viel Millionen. Das ist eben das Ding. Und ich glaube, viele Schauspieler und auch Prominente sind auch zu doof zu raffen, dass sie das nicht alles hingestellt bekommen, weil sie hochwohlgeboren sind und hier irgendwie so eine gottgleich irgendwie für die anderen irgendwie so eine sowas ausstrahlen, was alle glücklich macht, sondern dass die einfach nur der Goldesel sind, der da jetzt hingestellt wird, der zufällig jetzt eben gerade derjenige ist, der den Laden am Laufen hält. Und man deswegen all diese Privilegien bekommt. Natürlich hassen die einen alle. Und wenn man ein Gefühl dafür hat, dass die Leute zu einem nett sind und einem alles geben, aber im Prinzip natürlich dann abends beim Essen irgendwie in der Kantine halt sagen, was für ein verrücktes Arschloch. Also das muss man ja auch erstmal ertragen. Das könnte ich nicht ertragen, das könnte ich auch nicht so ausblenden.
Ich weiß noch, als wir bei Halligalli war mal eine der krassesten Erlebnisse, die noch bis heute nachhalt. Und zwar hatten wir Dwayne The Rock Johnson. Mega Superstar, also es gibt kaum einen größeren Star auf dieser Welt aktuell und der Ex-Wrestler, 2 Meter groß, ein Muskelberg, Actionheld, also der hat sich angekündigt, bei Halligalli Gast zu sein. Und dann fängt das schon Wochen vorher an, dass so die Agenten und die Promoter von dem Film etc. bei uns anfragen, wie denn die Räumlichkeiten sind, wie denn die Garderobe für den Superstar ausgestattet ist. Und es wurde recht schnell klar, dass Herr Dwayne The Rock Johnson es gerne kühl hat in seiner Garderobe. Und es müsste bitte auf 17 Grad temperiert sein, sonst kann er sich da irgendwie nicht dem Starsein hingeben. Und daraufhin wurde bei uns festgestellt, dass wir in den Räumlichkeiten um das Studio einfach keinen Raum haben, der so kalt gedreht werden kann. Es wurde also eine Klimaanlage angeschafft, um einen Raum darzustellen, der 17 Grad Temperatur hat. Es wird wirklich auf den Grad genau gemessen.
Gar nicht mitbekommen, ist
ja
geisteskrank.
Ja, dann kommen Security-Leute Tage vorher, checken irgendwie das Studio, checken irgendwie die Backstage-Bereiche etc. Dann kam der Tag, Dwayne The Rock Johnson kam an. Und der sollte irgendwie in diese Garderobe von den 17 Grad gebracht werden. Und es laufen die ganzen Promoter und Manager laufen mit unserer Katharina Karg, die sich um die Künstler kümmert, schon vor Richtung dieser temperierten Garderobe. Und es geht eine Treppe runter. Und die Treppe, die hat über der Treppe ist in 2 Metern Höhe die obere Treppe. Ja, also es war potenziell eine Gefahr, dass man sich den Kopf stößt.
Und da haben, man sehr dumm ist.
Da, ja, also da musst du also wirklich ganz, ganz dumm sein. Und da haben die Promoter gesagt, halt, stopp. Der Dwayne The Rock Johnson könnte sich hier den Kopf stoßen. Das können wir nicht machen. Der kann hier nicht die Treppe runterlaufen. Gut, dann wurde ein Gang weiter in den Fahrstuhl gegangen. Und das ist kein Witz. Fahrstuhl runter in den Innenhof. Dort stand ein Maybach im Wert von 500.000 Euro oder noch höher. Stand da bereit mit laufendem Motor. Dwayne The Rock Johnson ist in diesen Maybach eingestiegen und exakte 10 Meter gefahren bis zum Eingang vom Studio. Im Endeffekt war das ganze Trara, aber hat sich rausgestellt, dass Dwayne The Rock Johnson mega unkompliziert war. Der hat einen Rattenschiss draufgegeben, wie heiß es in der Garderobe war. Der ist nicht mal in diesen Raum gegangen. Der hat sich in so eine Besenkammer gestellt nebenan. Und das ganze Geschiss war nur drumherum aufgebaut, ja, um, ich glaube, auch den Superstar-Status so aufrechtzuerhalten.
Das wollte ich so sagen, genau.
Und es waren nur die Promoter, der Star exakt selbst nicht.
Der hätte mit einem Faustschlag diese Kante weghauen können, ja, ohne überhaupt was zu merken an den Fingerknöcheln. Der würde jeden, ja, Banditen sofort mit einem kleinen Finger erdolchen. Dem war es alles kackegal.
Ja, der ist tatsächlich auch ganz nett gewesen und so. Und das ist halt eben so die Vorhut. Und das ist, sagen wir mal, das ist letztendlich auch ein bisschen die Fortführung dessen, was du da vorher beschrieben hast, ne? Das entwickelt sich dann halt so. Und wenn da keiner schreit, halt, stopp, das ist ja verrückt, ne? Oder da so menschliche, normale, ziviles Maß anlegt und sagt, sag mal, seid ihr alle dumm? Also wenn keiner sich mehr traut zu sagen, seid ihr dumm? Hört doch auf, das ist doch dumm. Wenn das keiner macht, dann dreht sich die Schraube der Bescheuertheit immer weiter und irgendwann ist es dann halt kein Mercedes mehr, sondern irgendwann ist es ein Maybach. Und irgendwann ist es dann halt, es muss genau, wie viel Luftbefeuchter haben wir damals bei Viva schon besorgt für irgendwelche Leute, die Luftbefeuchter waren. Oder Mariah Carey, I don't do stairs. Die läuft einfach keine Treppen hoch, nicht mal 5 Stufen, weil sie irgendwas Gefühl hat, das geht mit dem Kleid nicht. Oder wenn bei Viva früher standen dann auf einmal 4 Stunden lang Securities in geöffneten Fahrstuhltüren, haben so ein Parcours abgeschritten, weil am Ende irgendwo da hinten kommt Busta Rhymes und der wartet so ungern an Fahrstühlen und er will sofort reinlaufen und dann muss das Ding losschießen wie eine Rakete, ansonsten ist das kein schönes Fahrstuhlerlebnis für ihn. Mir ist mal was passiert, was eigentlich sehr menschlich ist. Ich wollte mal, das war damals in der Zeit, wo ich bei Viva gearbeitet habe in Köln, da haben wir uns die Garderoben von Interaktiv und Viva Live und so geteilt mit TV Total. Damals, das war so die große Zeit von TV Total und ich war gerade eine ganz kurze Zeit erst bei Viva. Und dann habe ich, wie man das so macht, jeder, der in einem großen Büro arbeitet, kennt das, man sucht sich ruhige Toiletten. Ja, man geht nicht dahin, wo irgendwie Tür auf, Tür zu, wo irgendwie jeder hingeht, sondern es gibt so Menschen, die sagen, komm, jetzt einfach mal 20 Minuten mal seine Ruhe haben, ist doch nicht schlecht. Und ich habe das auch gemacht. Ich war also auf der Suche nach einer ruhigen Toilette und gehe dann also in so eine leere Künstlergarderobe und denke mir, ja super, mach da so Licht an, denke, ja, alles klar, dann gehst du jetzt mal hier hin, hier geht dir keiner auf die Nüsse und dann bleibst du da mal. Und dann mache ich das also und bin da in dem Zimmer und dann höre ich auf einmal, wie Leute in die Garderobe reinkommen, von außen, oh Gott, während ich im Badezimmer der Garderobe bin. Oh. Und dann denke ich mir, scheiße, scheiße, scheiße. Und dann fällt mir ein, stimmt, das ist die Garderobe von TV Total.
Ach du Scheiße.
Hier sind die Gäste von TV Total drin und jetzt gleich um 16 Uhr haben die hier Aufzeichnung. Das heißt, da wird jetzt irgendwie der Gast von TV Total wird jetzt hier gerade sich vorbereiten mit seinen Leuten. Und ich musste ja, ich hatte gar keine Wahl, ich konnte ja nicht durch den Abfluss wieder raus. Ich musste ja durch die Garderobe wieder raus, weil es keine andere Wahl gab, das zu verlassen. Und dann mache ich irgendwann, du stehst dann da und überlegst natürlich alle Alternativen so und wenn dir einfällt, okay, zwischen den Fugen der Kacheln werde ich wohl nicht durchpassen. Und wenn man so alles durchgespielt hat, was man sonst machen könnte, um diesen Raum zu verlassen, denkt man sich halt so, jetzt mache ich es halt einfach und gehe halt einfach raus. Dann öffne ich die Tür, mach die Tür auf und vor mir steht Eminem.
Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße.
Wäre gestorben, ne?
Und dann habe ich... Ja, und dann habe ich so getan, als hätte ich da noch was vorbereitet.
Ja, hast du ja auch. Hast du ja auch.
Kleinen Koffer abgestellt. Ja. Also, ich hab so getan, als hätte ich da frische Handtücher hingetan und habe so gesagt, ja, ja, okay, alles klar. Und ich war natürlich aber ultra geschockt. Also das werde ich nicht so souverän gemacht haben, wie das jetzt klingt. Sondern ich wusste nicht mal, wer zu Gast ist. Das heißt, ich wusste, dass jetzt irgendein Gast, ich habe gehört, die reden Englisch, aber ich wusste nicht, wer das ist. Und dann machst du die Tür auf und dann steht Eminem da und guck dich an.
Also ich könnte danach wirklich... Gegangen. Also ich könnte da nicht mehr, weiß auch nicht, vor Scham
gestorben. Ich konnte vor Scham, ich konnte vor Scham nicht mehr 8 Mile gucken. Übrigens, und der Real Slim Shady, der wäre dann auch, also der hätte sich auf jeden Fall nicht mehr hingesetzt an dem Tag.
Vielleicht zum Abschluss noch so ein Tipp, weil wir geredet haben über Rauchen aufhören und mit Alkohol einen Umgang finden und so, ne? Ich lese ja immer nur in allen Empfehlungen, in dem Moment, wo man viel über seinen Alkoholkonsum nachdenkt, hat man offenbar ein Alkoholproblem. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Und ich habe daraus einfach den Tipp geschlossen, Mensch, einfach keep it going.
Also du willst nicht mehr drüber nachdenken, damit du nicht den Verdacht gewinnst.
Nein, in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, Mensch, ist das vielleicht zu viel, so ein Bier in der Mittagspause, dann habe ich ein Problem. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen.
Es gibt so einen Fragebogen, den man beantworten kann, wo es dann heißt, wenn Sie so und so viele Fragen mit Ja beantworten, dann sind Sie Alkoholiker. Ja. Durchaus seriös. Und da gibt es eine, die ist die witzigste Frage zum Thema Alkoholabhängigkeit. Das ist wirklich eine offizielle wissenschaftliche Frage, die man für sich beantworten muss, wenn man wissen will, was ist los mit mir. Und die heißt folgendermaßen: Verbessert sich Ihre Laune, wenn Sie Alkohol trinken, um 100%?
Ja, wie ist deine Antwort, Klaas?
Ja,
selbstverständlich. Ja,
ich starte mit 0% Laune und bin nach einem Bier bei 100% Laune. Natürlich. Selbstverständlich.
Haben wir's, oder?
Ansonsten, haben wir's.
Wir würden mal was arbeiten gehen. Du kannst mal deinen Satz da sagen. Wie heißt der? Was sagst du?
Ich sag das mit, ich sage, nein, das habe ich nicht für Victoria gemacht. Die macht da nämlich gar nicht mit. Das habe ich gemacht für Harald, Erte und Ingrid, weil die sind durch die Kurzarbeit nämlich bald pleite. Und für Udo und mich wird's auch eng. Das sage ich.
Wunderbar. Schön.
Nächste Woche bist du aber wieder hier, oder?
Nächste Woche bin ich wieder da. Dann haben wir die ersten 4 Folgen der zweiten Staffel Check Check. Die erste Staffel läuft ja, ich glaube, es gibt noch kein offizielles Datum, aber ich glaube so April irgendwie, läuft die erste Staffel Check Check bei ProSieben im Free-TV. Und wir drehen jetzt aber schon die zweite Staffel, die dann, glaube ich, im Herbst bei Join zu sehen sein wird und so weiter. Also es ist eine Menge los und so. Und das machen wir jetzt. Heute ist der letzte Drehtag für den ersten Block. Ich freue mich darüber. Das wird, glaube ich, echt sehr, sehr lustig. Und ich freue mich aber auch, dass jetzt vorbei ist und dass ich dann nächste Woche wieder zu euch komme und dass ich mich dann überzeugen kann, wie ihr nochmal in echt ausseht. Weil, wie gesagt, ich habe ja immer noch diese idealisierten Bilder von euch.
Gefällt mir. Mir gefällt.
Ihr seht aus wie diese selbstgemachten Emojis, diese Memojis, die man sich jetzt machen kann beim iPhone.
Ja.
So seht ihr für mich aus in meiner
Klar, wenn du wieder kommst, 17 Grad, 18 Grad, kannst du das nochmal schreiben, wie warm soll es sein?
Also ich hätte gern 17 Grad wäre natürlich, wenn der Hammer, wäre der absolute Hammer, muss nicht sein. Wenn 17,5 Grad sind, bin ich schlecht drauf, aber das ist nicht schlimm, also es ist okay für mich. Also ich bin ein ganz normaler Typ geblieben, du mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Ich will halt nur nicht, also dass du den Mitarbeitern sagst, ich bin ganz normal, aber die sollen mich nicht direkt in die Augen schauen, weil das macht mich einfach aggressiv. Okay. Das ansonsten alles super mit mir, kannst du machen, was du willst, stell mir eine Ferrari in die Garage, bin ich zufrieden und einfach nicht direkt in die Augen schauen, das ist für mich die eine Sache, die ich nicht so geil finde und sag das bitte auch den Leuten da hinten aus der anderen Redaktion, da weiß nicht, wie die heißen, die diese großen Shows machen, einfach nicht immer so in die Augen reinstarren.
Ja.
Das stört mich ein bisschen.
Wir geben das
beim
weiter.
Grüßen.
Wir geben das
Übrigens,
weiter.
23.02., das beschreibt euch bitte noch ins Notizblöckchen, dann gibt's wieder Late Night Berlin, immer 23:10 Uhr, ne? Auf ProSieben.
Stimmt, ja, am 24. geht das wieder los.
Nee, 24.02. Oh Mann. 24.02. Da hast du völlig recht, Klaas. Und,
ja, das ist Montag.
Also ich privat, weiß nicht, wie es ihr, würde mich freuen, wenn ihr uns mal abonniert. Also weißt du, man kann doch den Podcast abonnieren, wo auch immer man den hört. Und wenn ihr, liebe Zuhörer das und Zuhörerinnen das macht, dann freuen wir uns darüber. Weil
dann darf ich dich
ein Stück näher an euch ranrücken. Als eure persönlichen Freunde.
Abonniert uns bitte. So, und jetzt, was ich gerade sehe, der 24., Montag, der 24., würdest du noch mal von zu Hause dein Wolfskostüm mitbringen?
Nein.
Weil das ist Rosenmontag. Es ist Rosenmontag.
Oh, kannst du wirklich die komplette Folge nächste Woche in dem Kostüm aufnehmen?
dieses Hundekostüm. Also du musst aufpassen, dass wenn du über Brandenburg anreist, dass du nicht weggeschossen wirst von wem.
Ja.
Dass wenn du als Wolf verkleidet in deinem Sportwagen sitzt.
Also das müssen wir nächste Woche nochmal besprechen. Ich würde.
Es ist der Rosenmontag. Also es ist Montag, 24. Februar. Rosenmontag ist natürlich für Berliner oft egal, aber wir sind eben eine bundesweite Sendung und ich finde, wir können es nicht komplett ignorieren.
Also ich würde gerne
das nicht in die Sendung so reinkommen lassen, dass man jetzt so eine Karnevalssendung hat. Deswegen würde ich mich daran nicht beteiligen.
Okay.
Ich finde aber in deiner Position und auch mit dem Grad, wie du auf die Sendung einwirkst, finde ich total, also auch hat was mit Respekt zu tun vom Rest der Welt, dass du dich verkleidest halt an Fasching.
Also was ich jetzt hier an dieser Stelle schon mal zusagen kann, ist, dass ich nächste Woche mit euch in der nächsten Folge mich zum Thema Karneval austauschen würde und eventuell ist es denkbar, dass ich eventuell am 24.2. dieses Kostüm trage. Wir müssen das aber vorher besprechen. Es kommt Elias M. Barek
in
die
Sendung.
Das ist Deutschlands bekanntester Schauspieler. Und ich weiß nicht unbedingt, ob ich möchte, dass der mich so sieht. Außerdem kommt ein Musiker, der noch niemals im Fernsehen aufgetreten ist. Und ich weiß nicht, der ist außerdem so cool, dass ich mich umso mehr schämen würde. Das müssen wir alles in Ruhe nächste Woche besprechen. Dann
aber
vielleicht würde ich auch schon mal ein Foto dann zeigen nächste Woche, wie das aussieht.
Aber ich sag mal, der Musiker, der kommt auch ohne dass Rosenmontag ist, der wäre sowieso im Kostüm gekommen.
Aber das wäre heutzutage nicht mehr angebracht, das Kostüm. Das ist ein Hörrätsel jetzt noch. Hörrätsel für unsere Zuhörer.
So ist es. Also Leute, wir hören uns also bald wieder und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Sag mal so, eine Sache noch.
Ja.
Sagt einmal konkret, was ihr jetzt macht, weil ihr sagt immer so nebulös, wir gehen jetzt irgendwas arbeiten. Kein Mensch kann sich vorstellen, was ihr jetzt macht. Sagt mir bitte die nächste konkrete Tätigkeit, die ihr jetzt machen müsst.
Ich habe gleich einen Termin mit Sven Schrader, einem TV-Autor, der hier vorbeikommt, den wir kennenlernen wollen.
Ja.
Boom.
Ja, so. Das hast du alles gesagt, Mensch. Schön
und
war's.
Jakob,
was machst du?
Alles
Liebe,
alles Gute.
Nix,
ja, da muss man jetzt gar nicht so, das sind teilweise auch dann...
Jakob, sag, was du machst.
Es sind doch teilweise auch interne Vorgänge. Man muss doch da gar nicht immer so... So ein Beruf ist so vielfältig und er bietet so viel. Kann ich auch nochmal werben mal für die Berufsgruppe. Was ich morgens teilweise mache,
jetzt, ne?
Hat gar nichts zu tun mit dem Nachmittag. Man
macht sucht sich jetzt ein einsames Klo.
Verschiedene, diverse Vorgänge, die am Ende, und das ist das Wunder des Fernsehens, in eine Show münden. Die Late Night Berliner ist am 24. wieder zurück. Auf Pro7.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.